Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk, Ausgabe 165, heute mit Matt.
Hallo.
Und mit Markus.
Hallo im Frühling.
Und mit meiner einer, Murmeltiertag.
Groundhog.
Ja.
Yay.
Ja, genau.
Und hat was macht man so am Groundhog Day?
Ich weiß nicht, gucken, ob sein Schatten.
Was, hä?
Na, der sieht doch einen Schatten oder nicht.
Ja.
Ja, und dann wird es entweder Winter oder nicht Winter. Ich glaube, er hat einen Schatten gesehen.
Also wenn ich jetzt an mir so runtergucke.
Ja, und?
Ich sehe den Boden noch.
Also keinen Schatten. Dann wird es bei dir nicht mehr Winter, glaube ich. War das nicht so?
Okay.
Wir müssten uns das Murmeltier nochmal angucken, aber irgendwie so war das.
Dieses Jahr wird es bestimmt nochmal Winter.
Ja, es wird garantiert 6 Wochen lang Winter, aber das Viech liegt eh immer daneben. Von daher ist es auch wurscht. Markus, und bei dir so?
Ist bei dir auch Winter?
Nein, hier ist Frühling. Wie gesagt, hier ist der Frühling ausgebrochen.
Aha.
Ich ziehe wieder die dünne Jacke an. Winter ist vorbei. Ich war letzte Woche nochmal in den Alpen und das war genug Winter jetzt.
Ja, und siehst du deinen Schatten?
Ich hab einen Schatten, dachte ich.
Also auch noch länger Winter. Gut. Kein Schatten, aber dafür eine Menge CO2 in die Welt geboostet hat, glaube ich, der dienstälteste Server der Welt, der schon seit 24 Jahren läuft. Das ist unser Toter der Woche sozusagen.
Also, weil er jetzt nicht mehr läuft.
Demnächst nicht mehr, also noch ist er ja da. Ich meine, könnte ja sein, dass er demnächst auch gleich ausfällt. Es wird im April dann wirklich endgültig abgeschaltet, aber das ist schon bald sozusagen. Also ich meine, wenn jemand noch seit 24 Jahren die ganze Zeit ununterbrochen rennt, dann ist das
schon. Wie lang ist das die Bruttoarbeitszeit oder Lebensarbeitszeit in Deutschland? Ist doch so 40 Jahre.
Ja.
Also da kann der Server ja noch ein bisschen kommen, sich mal zusammenreißen.
Ja, ich bin mir sicher, der Server hat die schon überholt, weil der ist ja 24 Stunden gelaufen. Niemand arbeitet 24 Stunden am Tag.
Weiß man's, ob der Server nicht auch mal Päuschen gemacht hat?
Aber wer hat ihn denn gekürt? Also ist das wirklich solide? Ich könnte mir vorstellen, es gibt irgendwo irgendwelche Großrechner in irgendwelchen verstaubten Kellern, die tatsächlich auch noch länger laufen, oder?
Weiß ich nicht, aber da hast du die löst du da auch mal irgendwann ab, oder? Also ich meine, das hier ist jetzt irgendwie ein Server, der mit einem ganz obskuren Betriebssystem namens VOS läuft. VOS, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Habe ich noch nie was von gehört. Und das
ist ja auch proprietär.
Ist proprietär und so selten, dass der auch irgendwie keine Angriffe hat.
Ja, da müssen jetzt erstmal Experten her, die quasi dieses Betriebssystem verstehen können und schauen können, ob da nicht doch irgendwie durch eine Sicherheitslücke oder irgendwas die Zeit zurückgedreht oder vorgedreht wurde. Da muss erstmal einer jetzt irgendwie einen Grundkurs machen für VOS.
Für VOS. Das Lustige finde ich die Aussage, die hohe Stabilität der Software, dass es bis heute keinerlei Nutzerbeschwerden gab. Mhm. Wer kann das noch benutzen und was wird darauf benutzt? Also was sind das für Benutzer?
Ich weiß auch nicht, was da drauf läuft.
24 Jahre Webs Server, okay, ist kein Webserver, aber ja.
Vielleicht läuft ja eine Webseite drauf. Da gibt es natürlich viele Nutzerbeschwerden, weil die
ist wahrscheinlich nur so ein Telnet Hello World Echo. So Hallo! Hallo!
Läuft stabil seit 24 Jahren.
In Wirklichkeit ist es gar kein Server, sondern irgendein anderer, der da die ganze Zeit sitzt. Und dann wird Hallo, wer hört mich? Aber gut. Und jetzt wird er abgeschaltet.
Ja.
Warum? Braucht man das, was wir nicht wissen, was da drauf läuft, jetzt nicht mehr?
Ja, es ist halt nicht nur ein obskures Betriebssystem, es ist auch ein obskurer Server, wo es die Teile irgendwie alle ja nicht mehr gibt und der Admin da schraubt die ganze Zeit irgendwie an diesem System rum und hat jetzt keinen Bock mehr, glaube ich, einfach. Ich will jetzt mal was Neues haben.
Das läuft bei einem Unternehmen, also das ist nicht so, dass die Kiste irgendwo in der Uni läuft, wo sowieso nicht so genau hingeguckt wird, was da betriebswirtschaftlich passiert, sondern das ist in dem Unternehmen. Das ist bemerkenswert, finde ich.
Ich habe ja an der HDM auch erst, ich glaube, vorletztes Jahr so ein Debian Woody abgeschaltet. So.
In Woody? Wow.
Ja, genau. Okay, dann. Ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Aus bitte, direkt jetzt. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, was da an diesen ganzen Unis alles rumrennt, an Serverchen. Vielleicht auch noch welche, die, vielleicht habt ihr auch in eurem Keller steht vielleicht auch einer, der schon länger als 24 Jahre läuft, da könnt ihr uns ja mal Bescheid geben. Wenn nicht, ist das derjenige hier und der beißt jetzt bald ins Gras. Kaputt ist auch Coin.
Ja, kaputt
ist aus, kaputt, Ende. Genau. War Coin sowas wie Bitcoin oder was?
Nee, das war so eine, wie sagt man dazu, beschreibbare Kreditkarte. Also es war eine Karte, also im Scheckkartenformat, auf die du halt mehrere Kreditkartenfunktionen oder Identitäten, wie man das nennen mag, draufladen konntest.
Konntest du vier Kreditkarten quasi. Und
genau, du konntest halt so alle deine Kreditkarten da draufladen und dann konntest du damit bezahlen. Ich glaube, noch andere witzige Dinge machen. Das Produkt sah irgendwie nie sonderlich interessant aus. Und es sieht ein bisschen aus wie diese Folientastatur-Taschenrechner von damals, die es ja auch in dieser Scheckkartengröße irgendwie so gab, wo dann immer so mit so einem Kugelschreiber drücken musstest, weil anders ging nicht. Und die so eine kleine Solarzelle hatten, da sie ich habe mich nie genau für die Hardware da, also das nie genau untersucht, was das für eine Hardware war. Aber die wurden wohl von Fitbit übernommen.
Ach, und alles, was Fitbit gerade kauft, wird danach gleich platt
und doppelt gedrückt. Also wahrscheinlich hat man da eben Hardware-Engineer-Talent oder so gebraucht bei Fitbit.
War das denn mit dem Segen der Kreditkarten-Herausgeber, der Institute? Also, weil er effektiv hat mir seine Kreditkarte auf eine andere Karte kopiert, oder?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber die hatten damals so ein Werbespot mit diesem Adam Lissagore, deshalb war es auf jeden Fall legit. Also dieser Typ, der auch Flipboard und so Werbe, der war ganz bekannt, wie heißt der da, Sandwich Video oder sowas? What? Naja, dieser eine Typ, der immer so gelangweilt geguckt hat.
Aber der ist eine Werbeinkrone, oder was ist der?
Ja, Adam Lissagore. Der hat einfach so bei allem immer so ein Video gemacht, so, hallo, ich gucke jetzt gelangweilt in die Kamera und ich erkläre dir jetzt, warum das super awesome ist. Und ich meine, der hat auch was für Coin gemacht.
Mhm. Na gut.
Ja. So. Und damit war es einfach Internet-credible.
Okay.
So, bis es jetzt nicht mehr ist, weil es jetzt irgendwie von Fitbit gekauft wurde und abgeschaltet wird. Ich meine, also, dass das jetzt in irgendeiner Weise groß rentabel oder als Businessmodell tauglich ist, bezweifle ich auch, weil es geht doch eher alles Richtung Contactless und dann klonst du das in deine Apple Watch, Samsung Payment, Google Android Pay, was weiß ich, Geschichte rein. Wer braucht schon
direkt eine Kredit- auf das Gerät, was du sowieso dabei hast und in 10 Jahren direkt in die Platine-Liebe unter der Haut hast.
Ja. Und dann irgendwann genetisch verankert oder so. Aha. Hat das schon jemand versucht, irgendwie so Genomcode oder so in, also Kreditkartennummern sind ja so ein weltweit einheitliches Format. Also die sind ja alle gleich lang und irgendwie teilen die sich die Namespace, glaube ich, so untereinander auf, die verschiedenen.
Es gibt ja auch nur drei, oder? Mastercard, Visa und American Express.
Jein, also es gibt zum Beispiel in den USA noch sehr viele andere, die jetzt vom technischen System her auch Kreditkarten sind, also halt Kreditkarten für dort wie heißt das, Diners Club oder so, keine Ahnung, ob das jetzt in einem ähnlichen technischen System funktioniert, aber es sind auch Kreditkarten. Oder zumindest Kreditsysteme.
Ja, okay. Wahrscheinlich ein White Labeling von Visa oder so.
Visa, wir gehen einfach überall hin. Ich habe euch auch das schöne Video gefunden.
Na gut. Ja, naja. Wenn es also nicht genug Leute vermissen werden, dann ist es auch nicht schlimm. Sozusagen.
Ja.
Ja.
Was anderes werden bestimmt genug Leute vermissen. Das sind nämlich die Daten von GitLab. So.
Ja, das war ziemlich witzig traurig. Keine Ahnung, was man dazu sagen kann.
Über einen Zeitraum von mehreren Stunden sind da jetzt einfach unwiederbringlich, so wie ich das sehe, Daten von GitLab.com verschwunden.
Also sind es Leute und Projekte, die bei GitLab liegen oder welche Daten sind da kaputt gegangen? Also GitLab ist ja, erstmal kannst du das ja auch nehmen und auf deinen Server tun. Ich meine, dafür ist die Produktdatenbank jetzt bei ihnen egal sozusagen. Genau. Außer, dass halt die Webseite nicht ging, glaube ich.
Genau, also GitLab mal so vorne raus ist halt so ein Service wie GitHub oder Bitbucket. Das heißt, es ist erstmal eine Software, die ermöglicht dir entweder on-premise oder gehostet, dass du Git-Repositories verwalten kannst. Und wie Ingo schon richtig gesagt hat, ist GitLab vor allem dafür bekannt, dass, also die werden sehr gerne von Institutionen so on-premise eingesetzt, anstatt dass man da irgendwo in der ominösen Cloud was hostet oder was benutzt.
Genau, aber sie haben auch eine Cloud-Lösung und da ist ihnen ihr ganzes Zeug weggegangen.
Genau, also auf gitlab.com ist quasi ihre Master-Instanz oder wie man das auch nennen mag und da kann man auch normaler Kunde von werden. Und dabei ist wichtig, dass anscheinend bei all diesen Anbietern ist es in der Regel so, die haben ihre Git-Repositories, die werden halt so mit dem Git-Repository-Tooling verwaltet, aber das Ganze außenrum, also Pull-Requests, Issues aufmachen oder bei GitLab heißt das, glaube ich, Merge-Request oder so, einfach weil es anders heißen muss, all das liegt ja dann in irgendeiner Art Datenbank. Ich glaube, bei denen war es Postgres und
jemand gelöscht.
Ja, da ist wohl der typische Fehler eingetreten, wenn ich den Blogpost so richtig gelesen habe, so wenn der Sysadmin mal wieder zu lange gearbeitet hat, dann passieren Fehler und das ist zutiefst menschlich. Also konkret war es wohl irgendwie so, dass erst irgendein Load auf die Datenbank kam durch massive Nutzung ihres sogenannten Snippets-Features. Dem haben sie dann irgendwie entgegengewirkt. Dann haben sie herausgefunden, dass ein User oder ein Account gitlab.com als CDN benutzt hat. Quasi, ne, so, ist doch schön, dass von GitLab alles irgendwo über die Welt verteilt ist. Lass uns das mal als CDN benutzen. Nachdem sie das irgendwie denen ausgesperrt hatten, müssen sie wohl mehrere, 47.000 IPs quasi für den gleichen Account versucht haben, sich einzuloggen. Das hat für sehr hohe Database-Load gesorgt. Und ich glaube, im Zuge dessen oder zumindest zeitlich nahe dazu, ich glaube, eine Stunde später haben sie das so berichtet, hatten sie ihre Database-Replication so um die 4 GB oder was hinterher. Also ihre Replication zwischen ihrem Master und ihrem Slave, den man entweder nur read-only oder wie man es konfiguriert benutzt, der war quasi 4 GB Transactions hinterher.
Ja.
Und als der Sysadmin in Charge quasi versucht hat, das wieder anzuwerfen über verschiedene Sachen, ging einfach nicht. Und irgendwie habe ich das so gelesen, dass er dann versucht hat zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt mal eine Clean Replication oder so und schmeiß einfach alles auf von diesem DB2-Cluster weg. Mhm. Und dieses Lösch mal alles hat er aus Versehen auf dem DB1-Cluster ausgeführt.
Ja.
So, und aus.
Das war die erste Stufe und letztendlich rollte sich das noch weiter aus, oder?
Genau, also das war sozusagen der erste Fail, weil jetzt waren natürlich Daten verloren, beziehungsweise erstmal das Ganze halt in einem nicht mehr funktionierenden Zustand und jetzt kommt ja das, was wir alle immer üben, Backups einspielen.
Ja, genau, sag das nochmal, wie wir das alle immer üben.
Genau, mantramäßig ab jetzt, wir werden alle immer üben, Backups einzuspielen.
Ja. Genau.
Erst wie heißt so schön, alle wollen Restore, aber keiner will Backup.
Genau. Ja. Naja, also das heißt ja schon mal, sie haben zumindest ein Backup, aber haben es noch nie wieder eingespielt. Also das sind ja zwei Stufen, ne? Du hast Backups, das machen ja vielleicht noch die meisten, aber hast du.
Och.
Okay. Das sollte man schon mal machen, aber sie dann auch noch einspielen zu können, ist halt auch mal eine andere Kunst.
Genau, also das Einspielen oder Disaster Recovery ist mindestens genauso wichtig, weil ohne das bringt das andere quasi nichts. Und das eine ist quasi, dass du für die Zeit, in der du die Disaster Recovery machst, dein System halt in den Maintenance-Modus schalten kannst, sodass du nichts Neues verlieren kannst. Aber es muss halt irgendwie funktionieren. Und deren Backups, gewisse Backups waren wohl irgendwie einfach nur leer, weil irgendwelche Versionen zwischen der Postgres-Version auf dem einen und dem anderen nicht zusammengepasst haben und das ist einfach stumm gefailt und deswegen waren gewisse Backup-Files nur ein paar Byte groß, anstatt halt die x Gigabyte, die es sein müssten. Postgres Dump ist hier das Kommando. Ich kenne mich mit Postgres selber nicht ganz so richtig aus. Und auch ihre Backups, die sie auf S3 geschoben haben, haben anscheinend nicht funktioniert. Das Bucket sei empty.
Scheiße.
Ich meine, okay, das hätte man auch mal testen können oder ich weiß nicht, also
ja, gut,
solche Werte sollten noch, also das, ja. Das, also wie soll ich das jetzt sagen? Es ist schwierig, jedes Backup wirklich 100% auf Konsistenz zu prüfen, aber so eine gewisse Logikprüfung, wie zum Beispiel die Backup-Dateien sind alle irgendwie nur ein paar Byte groß oder das Backup-Bucket ist komplett leer, das darf nicht sein. Und
ja, das ist schon.
Ich meine jetzt bei aller Kritik, die haben da auf ihre Art und Weise professionell drauf reagiert. Sie haben einen Livestream aufgemacht.
Sie haben einen Livestream aufgemacht. Sie haben extrem viel getwittert, also sie haben es transparent gemacht und sind ehrlich damit umgegangen und haben nicht versucht, es zu vertuschen. Ja. Das ist schon mal. Und effektiv haben sie anscheinend auch gar nicht so viel verloren. Also es sind Issues und Merge Requests, aber keine Repositories oder Wikis.
Genau, also wie gesagt, die Repositories und wahrscheinlich auch deren Wikis, die sind halt auf den entsprechenden Servern im Dateisystem abgelegt und nicht in der Datenbank. Wäre ja auch ein bisschen blödsinnig irgendwo. Also ist, glaube ich, bei GitHub auch so. Bei Bitbucket müsste es auch so sein, dass quasi die Repositories und die anderen Daten außenrum quasi voneinander getrennt sind. Das heißt, zumindest ja, sind jetzt keine Änderungen vergangen und es müssen nur noch die Pull-Requests wiederhergestellt werden. Also die Branches, die Remote-Branches zu dem Pull-Request existieren noch, man muss nur den Pull-Request wiederherstellen. Und die ganzen Diskussionen und so weiter, die halt in dem Zeitraum stattgefunden haben, sind verloren. Ja. Habt ihr diesen YouTube-Livestream mal mitverfolgt?
Nee.
Ich fand das sehr interessant, weil ich am Anfang, also ich bin jetzt gerade auch immer ständig in so einer On-Call-Rolle und ich habe mir überlegt, wie würde das bei uns aussehen? also ich sag mal so, die eine Sicht auf die Sache ist, da saßen irgendwie dann so 4, 5 Leute in so einem Google Hangouts und waren sehr relaxed. Also die wirkten auf mich wie die Ruhe selbst. Dann haben sie irgendwie so eine mit Ersync, glaube ich, irgendwie 6, 8 Stunden lang ihr Datenbank-Backup oder irgendwas versucht hochzuladen oder einzuspielen. Das war da eigentlich die ganze Zeit nur eine Ersync-Konsole offen. Und jede Stunde haben sie getwittert, so ja, jetzt haben wir mal wieder 10% geschafft oder so. Und ich habe mehrfach in dieser Unterhaltung dann so Aussagen gehört wie, ja, Leute im Chat fragen, was ist unser Alternativplan, wenn das funktioniert und wissen wir überhaupt, ob das sicher funktioniert? Wir wissen es nicht so genau, wir probieren es jetzt mal. Und dass es da dann nicht irgendwie hieß, so was machen wir denn, wenn das nicht klappt, das hat mich ein bisschen besorgt.
Ja, wobei ich verstehen kann, wenn sie das vielleicht nicht öffentlich diskutieren, sondern dass sie das erst angebracht hätten, wenn es wirklich nicht geklappt hätte.
Ja, ich meine, das ist ja genau wie du gesagt hast, Markus, also offen das Ganze rüberbringen, finde ich auf jeden Fall gut, finde ich auch auf jeden Fall richtig, also wir für uns haben zum Beispiel auch wieder viel drüber gelernt, in unserem Team wurde das dann auch heiß diskutiert, wie man da gewisse Sachen besser regeln kann und ja.
Ja, ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum es sich trotzdem lohnt, selber zu hosten. Ich habe die Diskussion immer wieder an verschiedenen Stellen, ob man nicht einfach alles zu Cloud-Diensten geben sollte und so. Und so ein Beispiel ist für mich ein exzellentes Beispiel eben dafür, dass es sich lohnt, bei einer gewissen Größe jemanden damit zu beschäftigen, sich um Server zu kümmern, um Infrastruktur zu kümmern. Das ist, das lohnt, ja, also man ist einfach nicht abhängig davon. Jetzt haben wir GitLab, wäre ein ganzer Arbeitstag gewesen. Das ist schon massiv.
Ja.
Gut, aber dann, oder du musst halt die Cloud benutzen und selber nicht um die Backups kümmern.
Es ist halt im Endeffekt eine Kosten- und Bequemlichkeitsfrage und ja, vollkommen abhängig von der Situation. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Team mittlerweile, glaube ich, alles im Einsatz. So Public GitHub, eine interne On-Premise GitHub Enterprise Installation und dann halt den Dienst, den wir so haben. Ist auch eine Art, damit umzugehen, das irgendwie auf möglichst viele Dienste zu verteilen. Auch wenn es nicht daran liegt.
Ja, ist halt auch immer die Frage, verlässt man sich auf deren Backups oder backupt man selber nochmal? Ja. Das denke ich mir auch immer bei Dropbox, wenn die Leute es wirklich noch benutzen oder die anderen Cloud-File-Storage-Anbieter. Ist der wirklich so zuverlässig? Wer wadert hier? Ist der wirklich so zuverlässig, dass ich mich darauf verlassen kann, dass meine Daten da immer erreichbar sind? Oder sollte nicht der Nutzer da selber doch nochmal Kopien von haben, falls dieser Service auf einmal pleite ist und nicht mehr erreichbar ist oder von der Staatsanwaltschaft oder irgendeinem Organ runtergenommen wird?
Ja, Die Frage dabei ist natürlich auch immer, inwiefern der Service es anbietet, jetzt Backups zu ziehen. Ja, also im Falle von GitHub, die Repositories, okay, ich kann zum Beispiel einfach ein anderes Remote-Repository noch angeben, das beim anderen Dienst oder bei mir selber gehostet ist. Aber solche Sachen wie jetzt irgendwie Pull-Requests außenrum, also mir wäre nicht bewusst, dass GitHub zum Beispiel da eine öffentliche API, also sie bieten eine API an, aber wenn ich über die ein Backup- und Restore-Skript irgendwie bauen will, dann habe ich auch viel zu tun.
Ja.
Also ich wüsste nicht, dass es da irgendeine einfache Schnittstelle oder so gibt.
Könnte eine Marktlücke sein.
Ja, jetzt auf einmal ein Businessmodell quasi. ja, ich meine, also bei allem, wie witzig das jetzt oder wie erheitert man das jetzt finden kann, dass da oder will, dass da jetzt irgendwie hier GitLab in den sauren Apfel gebissen hat. Ich bin denen auf jeden Fall dankbar, wie sie damit umgegangen sind, weil das auch mal wieder, ja, die kriegen jetzt viel Flak ab dafür wahrscheinlich und denen werden jetzt auch ein paar Kunden möglicherweise für ihren gehosteten Service abspringen.
Bestimmt.
Aber die haben viel draus gelernt und ich hoffe, der Rest der Community außenrum lernt auch was draus.
Eben allein, wenn du sagst, ihr habt schon gut drüber diskutiert, das ist schon mal viel wert, wenn man so einen Anknüpfpunkt hat. Ja.
Okay, genau andersrum. Du hast auch gerade Dropbox schon erwähnt, hat es Dropbox gemacht. Die haben keine Daten verloren, die haben alte wiederhergestellt. Das ist unser Untoter der Woche. Da sind irgendwie Daten von vor 3 Jahren, die du vor 3 Jahren mal gelöscht hast, plötzlich wieder bei dir aufgetaucht.
Oh.
Yeah, gute Geschichte, oder?
Das ist einfach wie so ein, wie heißt das so, Throwback Thursday oder so. Oder hier, Hop-Time-Hop oder so, ja. Hey, hier, wir stellen jetzt einfach mal, also richtig gut wäre, wenn sie einfach den Dropbox-Zustand komplett an der Dropbox von vor einem Jahr oder so wäre. So. Zack.
Ja, Flashback.
Genau. Ja, so wie bei FaceTube, Face-Dings kommt auch ab und zu mal, hier, das war vor 4 Jahren oder so.
Ja, so, genau, so Time-Hop-mäßig.
Genau. Und du stellst einfach mal, so sah deine Dropbox vor 3 Jahren aus. Ich hoffe, du hast Spaß damit.
Okay. Gibt's da irgendwie Details, wie jetzt dieses teilweise
ich habe keine Ahnung,
passiert ist?
Es gibt ja keinen Mensch mehr, der irgendwie Dropbox verwendet, oder?
Ist das so?
Benutzt jemand Dropbox?
Wir benutzen noch Dropbox. Also ich persönlich benutze noch Dropbox mit meinen ehemaligen Kollegen.
Dann müsstest du ja wissen, wie das
Projekte abgelegt haben. Mir ist das aber nicht untergekommen. Ich muss vielleicht mal schauen.
Genau, dir ist einfach nicht aufgefallen, dass da plötzlich alte Files zusätzlich da sind, oder du
super, wenn du dann irgendwie einfach so eines Morgens wachst du auf und gehst in deine Dropbox rein. Ja, ich guck mal, in welchen Projekt muss ich noch so arbeiten. Ich dachte, ich hätte das fertig gemacht. Naja, alles nochmal, lalala.
Genau. Ich dachte, ich hätte das schon fertig gemacht. Ja, nee,
warum
also
studiere ich auf einmal wieder?
Ich sollte meinen alten Dropbox-Account auch mal komplett dicht machen. Der ist
ja, ich nutze es auch nicht mehr. Aber er existiert noch. Ich sollte ihn auch zumachen.
Er ist halt also so aus Studiumszeiten. Alles, was da halt noch liegt, einfach mal.
Ich habe da wahrscheinlich irgendwann in den letzten Monaten auch unter einem Stein geschlafen. Gibt es irgendwelche, also ist Dropbox hier irgendwie evil geworden oder sind sie einfach nur langweilig geworden oder?
Sie sind schon länger evil, also spätestens als die Condoleezza Rice da ins Vorstand gewählt wurde, hat man sich gedacht, ob die NSA jetzt einen Direktzugang hat. Also ich finde, sie haben sich halt nicht mit Ruhm bekleckert, zumal die Daten da eben nicht verschlüsselt abgelegt sind. Und da gibt es andere Anbieter, die verschlüsselt ablegen oder man installiert sich die Nextcloud. Da sind sie zumindest nicht, also sind sie nicht so intensiv verschlüsselt, aber man kann sie zumindest schon mal grundsätzlich verschlüsseln.
Ich meine, das hängt genau, also wenn man sich da nämlich einen Layer oben drauf legt,
ja,
der das
genau,
macht.
Genau, aber das musst du dich selber darum kümmern.
Ja.
Ja. Es ist einfach nicht mehr sexy genug. Du kriegst halt nicht genug Speicherplatz, zahlen will ich dafür auch nicht, dann mach ich es lieber selber. Und seit mehreren Jahren benutze ich halt dann OnCloud, Nextcloud für Synchronisation und so. Mhm. Und es steht einfach nicht mehr, braucht man einfach nicht mehr.
Ja, und ich finde, mit dem, was mit Snowden gekommen ist, mit dem, was wir mittlerweile alles wissen, was gesammelt wird an Wissen über andere Leute, ist es eigentlich angeraten, sich einen Provider nach dem Zero-Knowledge-Prinzip zu suchen.
Ja.
Der nach dem Zero-Knowledge-Prinzip arbeitet und wirklich die Daten verschlüsselt, wo nicht mal dein Kennwort beim Provider ankommt, wo konsequent darauf achtet, dass kein Rogue-Administrator und niemand anders an die Daten kommen kann.
Ja, ist witzig, weil ich habe jetzt irgendwie ich benutze es in dem Sinne eigentlich auch nicht mehr groß, ne? Da sind halt irgendwie alte Daten drin, wo es mir jetzt nicht wehtun würde, so prinzipiell, wenn da irgendwie so eine Condoleezza Rice oder so ihren Spaß damit hat. Aber ich hatte jetzt auch in letzter Zeit irgendwie überhaupt keinen Bedarf mehr, sowas. Also weil entweder sind die Daten so groß, dass ich sie per Airdrop oder anderweitig mit jemandem teile und das dann halt ne, direkt. Oder ich arbeite, glaube ich, auch einfach nicht mehr in solchen Projekten.
Aber Shared Workspaces will man doch mittlerweile, also ich habe das Gefühl, immer mehr auch privat haben, oder? Also ich habe einfach Zeug, Dokumente, die ich digital ablegen will, ich möchte einfach den Papierkram immer mehr minimieren und dann möchte ich aber diese Dokumente auch teilen können und das möchte ich nicht per E-Mail tun oder per anderen Medien, sondern dann nach Möglichkeit Verzeichnisse, wo man entweder lesenden Zugriff darauf geben kann oder Lese-Schreibzugriff, wenn man einander vertraut.
Ja, und gerade auch bei Fotos sehe ich das ganz oft, Fotos verteilen in der Familie oder sowas, lädt man halt einfach hoch, gibt den Link oder teilt es halt in der eigenen Nextcloud unter sich und dann benutzt man es dafür.
Wenn die Familie schon so weit ist, ne? Also dass sie mit sowas
wie geteilten
Fotos umgehen kann. Ja, das kann man versuchen. Ja. Ich glaube, es hängt extrem auch eben ja davon ab, was für eine Art von Arbeit man macht. Ja, so als Coder tauscht man halt wenig irgendwie jetzt Sachen aus, die außerhalb eines Git-Repositories liegen.
Ja.
Okay, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass da leider doch immer noch die Projektumgebungsdaten dazukommen und die Konsequenz, das alles wirklich in Repositories zu pflegen, das ist eine Utopie, die sehr sympathisch klingt und ich gebe mir auch mal Mühe, das zu forcieren, dass man dann auch schön die Dokumentation nach Möglichkeit mit ASCII-Doctor oder Markdown macht und daraus dann die Enddokumente generiert und das Ganze schön mit einem Bild automatisiert etc. Diese Umgebung anzutreffen oder diese Umgebung aufbauen zu können, ist aber effektiv ein Glücksfall, habe ich das Gefühl. Das ist, es fällt so schnell wieder zurück auf Office-Dokumente und selbst wenn in den Firmen dann Jira und Confluence gesetzt sind, dann tauchen auf einmal doch wieder diese Dokumente auf und irgendwer kommt mit einer tollen Idee um die Ecke. Ach, wir haben doch hier irgendwo diesen SharePoint, lass uns den doch nutzen. Und es zieht sich einem dann nur alles zusammen und denkt sich, verdammt.
Das ist, so. Ich glaube, auch da wieder hängt irgendwie echt ab, in was für einer Konstellation man arbeitet, weil das S-Wort, das ist bei uns natürlich im Einsatz. Mhm. Und ich habe da einfach mittlerweile, also ich habe da halt den Zen für mich so entwickelt, es ist ein Kampf, den ich nicht führen brauche, weil ich kann ihn nicht gewinnen gegen die große IT. Mhm. Ja, das ist dann halt so, ist ja aber auch nicht mein Risiko, weil ich bin ja nicht der Arbeitgeber oder der Datenschutzbeauftragte von
ja.
ne? Also ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch mein eigenes Unternehmen hatte, hätte mich das auf jeden Fall mehr schockiert und mich mehr zum Umdenken bewegt. Jetzt bin ich halt einfach nur ein Angestellter in dem Kontext, wo sagt, wenn ihr das so wollt,
mache ich das so.
Es geht, also mich schmerzt mehr das User Interface und die User Experience dabei. Sicherheit ist nicht meine Sache erstmal.
Ja.
Ja, aber es ist ja trotzdem blöd, wenn du Sachen benutzen willst, die dir Schmerzen zufügen.
Also aus anderem Grund, ja.
Also,
genau. Aber ich hab zum Beispiel da die Erfahrung gemacht, das ist ein viel besseres Argument teilweise, also für Executives quasi so.
Ja.
Also gut. sind einfach mal wieder bei ein paar Leuten irgendwie Dropbox-Ordner aufgeploppt. Ist doch eigentlich ganz nett.
Ja.
Kriegt man mal wieder das für kostenlos quasi einfach so. Wann kriegt man das heute noch?
Ja, ist die Frage genau. Zählt es dann zu deinem Speicher schon dazu, oder?
Das wäre super, wenn die Dropbox deswegen einfach wieder voll ist. So, kannst nichts mehr speichern.
Ja. Naja, okay, das war jedenfalls der Untote der Woche. Kommen wir zu den News.
News.
Chrome für iOS ist jetzt Open Source.
Genau, also Chromium, so war ja schon länger Open Source von Google. Und Chrome, also die App, der Browser quasi ja. Für iOS ist jetzt Open Source. Die Begründung, warum es so länger gedauert hat, war im Wesentlichen, naja, der Desktop-Browser Chrome, der hat ja irgendwie WebKit und Blink, die neue von, glaube ich, WebKit mal geforkte Rendering ja, Engine.
Genau.
Und unter iOS gibt's ja da so gewisse Regeln für Apps, die in den App Store wollen und die müssen dann wohl WebKit so irgendwie benutzen und dürfen da nicht so viel dran rum selber machen. Und deswegen dauerte das wohl länger, dass das alles irgendwie konform ist. Jetzt ist die Frage, war die App nicht konform und es war einfach kein Problem, weil niemand den Source Code gesehen hat, oder musste man, also Weiß ich nicht. Ich habe mir den Quellcode mal ein bisschen angeschaut und recht schnell wieder zugemacht, weil es ist einfach nur ganz viel C++ und da habe ich keinen Spaß dran. Also iOS-Apps
da sind wir wieder beim Schmerz. ich finde es spannend, die News, weil ich bis heute mir überhaupt gar nicht bewusst gemacht hatte, dass es Chrome für iOS überhaupt gibt.
Ja, ich benutze es persönlich auch gar nicht. Wie immer mal wieder heißt so, das hat so tolles Tab-Management oder sonst irgendwas und das wäre ja so viel schneller als Safari.
Kannst halt zinken mit deinem Chrome auf Desktop.
Ja, aber will ich das?
Das ist die andere Frage, ob du das willst. Ja. Ich sag nur, dass es geht. Also ich meine,
Google gefällt das.
Google gefällt das. Dann egal, ob du jetzt Chrome auf Linux, Mac, Windows verwendest, wenn du es dann halt auf iOS hast, hast du halt auch deine ganzen Passwörter und
perfekt.
Dinger
gekauft. Passwörter über Google Synken gekauft.
Gut, okay, super. Dann habe ich dich jetzt damit
plus ein.
Die kannst du dann demnächst auch über das Google-Suchfeld suchen.
Genau.
Ja, dann
sag mal Google, welches Passwort habe ich nochmal?
Doch, ich glaube, wenn du die Google-Pass, wenn du das wirklich so verwendest, kannst du tatsächlich auch dich auf
eine
Webseite einloggen und die nachgucken.
Wie auf welcher Webseite? Auf einer Google-Webseite. So wie meine.
So, über dein User-Profil.
Ja, genau. Und dann kannst du da auch nachgucken, welche Passwörter er gespeichert hat.
Ja, ist natürlich irgendwo logisch.
Und in Klartext sehen.
Ja, also, klar, ist irgendwo logisch, weil die müssen ja irgendwie von dem einen Gerät zu dem anderen transferiert werden und das passiert ja nicht peer-to-peer, sondern über irgendeinen Cloud-Server und dann liegen sie auch da.
Genau. Und dann hast du entweder hast du sie nochmal verschlüsselt mit einem anderen Passwort, dann geht das nicht. Also du hast die Möglichkeit, es mit deinem Google-Kennwort zu verschlüsseln oder es halt nochmal extra zu verschlüsseln. Und wenn du das mit deinem Google-Kennwort verschlüsselt hast, dann kannst du das auch im Browser angucken irgendwie und, keine Ahnung, ändern oder
gut, du könntest ja quasi jedes, also auch die Challenge dafür könntest du ja dann in der Web-App, in der Webseite eingeben für temporäres Entschlüsseln, you know.
Temporäres Entschlüsseln. Das haben sie, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwo, ich wollte das auch mal, ich habe auch so 2-3 Passwörter, habe ich da mal reingespeichert. Aber ich habe die halt mit einem anderen Kennwort verschlüsselt. Und deswegen ging diese Seite bei mir nicht. Und dann war mir das aber auch zu doof, da jetzt zu gucken, was man machen könnte.
Die Sache, die mich vor allem daran interessiert hat und weshalb werde ich es mir wahrscheinlich nochmal anschauen, ist, ich arbeite anders jetzt als vorher nicht mehr nur im Android-Umfeld. Mache keine Android-Apps mehr, sondern ich mache jetzt quasi Continuous Integration und wir sind immer auf der Suche nach quasi offenen Large-Scale-Anwendungen. Ich glaube, so eine toll in C++ geschriebene, rund um eine WebView-Browser-Engine basierende iOS-Anwendung ist auf jeden Fall was Tolles, um quasi so die Performance auch von der Continuous Integration-Pipeline zu testen. Das war so irgendwie der Grund, warum es mir überhaupt auffiel und natürlich, hey, mehr Open Source ist mehr gut, ne?
Gut, dann eine komische Neuigkeit, was? LG-Monitore werden von irgendwelchen Funkroutern gestört?
Ja, wenn ihr aus der neuen LG Ultrafine-Reihe, das ist die, die man für MacBooks kaufen soll, Monitore kauft.
Nein, warum sollten wir das tun?
Dann solltet ihr die laut LG in einem Abstand von mindestens 2 Metern von eurem Router stellen, weil die vertragen sich nicht. Das äußert sich wohl in Bildstörungen bis hin zu Kernel Panics auf dem MacBook.
Kernel Panics?
Oder Einfrieren, TM. Ich interpretiere das als Kernel Panic, weil zumindest sowas Ähnliches kenne ich. Also ich weiß, dass die neuen MacBooks oder die wie auch immer neuen MacBooks, die sind ein bisschen anfällig für externe Displays seit einiger Zeit. Die kriegen häufiger Kernel Panics.
Das ist ja super.
Ich habe da nachher noch Mimimi zu.
Ja. Also die Leute sagen immer, so, wann kommt quasi das iOS auf dem Mac? Wir sind eigentlich schon lange da, ja. Es ist jetzt ein Single-Screen-Betriebssystem. Bald kannst du nur noch eine App im Vordergrund haben, ansonsten kriegst du Kernel Panic. Und ja, in dem Fall ist es eben so, dass man irgendwie durch die schlechte Platzierung eines Routers wohl
also
das Display stören kann.
Also gehst du einfach mit so ein paar WLAN-Antennen durch die Gegend und schaltest mal die ganzen Macs ab.
Naja gut, die Macs ja nicht.
Doch, was du hast doch gesagt. Können
ja, wie also nachvollziehbar es ist.
Naja, also du stellst du dich einfach mal vor so ein großes Wohnhaus mit so ein paar Riesenantennen und dann machst du einfach mal
die
ganzen Dinger aus.
Wenn die TV,
ja
also
gut,
so
aber ich meine, wenn du den Aufwand betreibst, dann baust du halt gerade ein EMP oder? Und dann schaltest du alles aus.
Ach, nee, das ganz gezieltes Targeting von LG-Produkten.
Ja. Die an einem Mac dran stecken.
Genau.
Ja. Ja,
oh, genau. Micro-Targeting.
Genau. Ah, ja. Das hat doch was, genau.
Irgendwie hab da nur ich hier News eingetragen.
Das stimmt gar nicht.
Okay, da kommt tatsächlich nachher noch. Oh, richtig gute News kommen nachher noch.
Ja.
Jetzt haben wir erstmal kurz AirPods von Apple.
Ich verstehe dieses Konzept nicht.
Du verstehst das. Das ist super. Das ist das genialste Produkt von Apple seit langem, das gleichzeitig am bescheuersten aussieht.
Es sieht bescheuert aus. Also, ich habe heute schon, was denkst du, wie viele Mails ich schon, die hier immer über irgendwelche Verteiler gehen. Ah, jemand hat seine AirPods verloren, Hilfe! Ich denke immer, ja, dann kauf den Scheiß halt nicht.
Naja.
Ja, sie sind halt in HDM irgendwo verschwunden gegangen, da kann ich auch nichts dafür. Vielleicht ist jemand draufgetreten, ups.
Verschluckt vielleicht, man weiß es nicht.
Es ist halt, nee, habe ich kein Verständnis für.
Ja, ich habe vorhin aber ein Loblied auf die Dinger gehört. Ich habe sie selber nicht, aber da war jemand sehr, sehr begeistert darüber, dass sie keine Kabel haben und dass man einfach so bei Dingen nicht mehr, dass zum einen andere Lebewesen einem das nicht mehr aus den Ohren zuppeln können und zum anderen, dass man, wenn man sich mal so um die eigene Achse drehen muss und irgendwie Zeug verräumen, dass man nicht mehr im Kabel hängen bleibt, sondern einfach...
Da gibt es aber auch große Kopfhörer, die man nicht so einfach verlieren kann.
Ja, machen. Aber große Kopfhörer, die man nicht so einfach verliert, sieht man zum Beispiel nicht draußen an. Also ich kann dieses Loblied nur mitsingen, weil es für mich einfach, ich habe in meiner Wohnung in der Küche so Schubladengriffe, die haben so die Zanken des Teufels an den Seiten und das ist einfach so, wenn du mit dem Kabel, also ich habe schon immer das Kabel quasi unter meinem T-Shirt oder so durchgeführt
und trotzdem
steht dann so eine kleine Öse davon raus und da hängt sich diese Schublade immer ein und es zieht dir das, also es ist sowohl sehr unangenehm, wenn dir irgendwie das Ding so in den Ohren dann die Kopfhörer ziehen, aber das noch viel unangenehmeres ist in dem Moment, dass du weißt, du hast gerade mit voller Wucht dir das iPhone aus der Hosentasche gerissen oder das sonst was Telefon und das ist mit den AirPods tatsächlich weg. Das andere, was auch noch sehr toll dabei ist, ist halt einfach das nahtlose Switchen zwischen den Devices, weil das funktioniert so, wie es immer hätte funktionieren sollen. Also mit kleinen Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist das halt einfach, ich gehe an meinen Mac, dann wähle ich da die AirPods als Ausgabegerät aus, dann macht's kurz Bim und dann bin ich auf den AirPods wieder und dann gehe ich weg und schalte das auf mein iPhone und ist alles schön und gut. Batterielaufzeit braucht man nicht drüber reden, das ist ein Apple-Produkt.
Die Kosten
wollen wir auch nicht drüber reden. Die Repair-Kosten sind auch interessant gestaltet.
Und dass man natürlich 30 pro Jahr davon braucht. Geschenkt.
Von was?
Von diesen AirPods, weil man alle paar Wochen eins verliert.
Vielleicht, also ich meine, wo was verloren wird, da wird es in der Regel auch gefunden. Vielleicht ist das einfach eine ständige Verschiebung bei euch statt. Also ich weiß ja nicht. Ich habe meine noch nicht verloren.
Die iOS- und Mac-User-Dichte muss hoch genug sein, damit es eine natürliche Zirkulation von AirPods gibt.
Ja, cool.
Ja.
Gut, dann gehe ich halt nur in so einen Werberstudiengang oder so und dann sammle ich die einfach mal ein.
Ja. Ein Punkt, warum ich überhaupt drauf komme, ist, es gab ein stummes Firmware-Update dafür. Jetzt ist Apple eh nicht groß dafür bekannt dafür, dass sie immer groß Details rausgeben, was in ihren Updates so drin ist, außer bei iOS und macOS stehen schon mal so Bulletins irgendwo dann später. Aber zumindest auf den ersten Blick heißt das immer nur Verbesserung. Und bei den AirPods ist es ja so, das ist ja quasi so ein Ladecase und dann sind das zwei so Kopfhörer und die Kopfhörer stecken in diesem Ladecase einfach unten, da sind so halbrundmäßig unten Kontakte. Ich habe die doch hier irgendwo, kann sie zumindest Ingo zeigen später. Und darüber werden die geladen, aber das findet natürlich auch Datenaustausch drüber statt. Das heißt, wir haben jetzt eben das Charging Case und die zwei AirPods. Und anscheinend ist es so, dass Apple stumm, wenn das in iPhone-Reichweite ist, über Bluetooth, wie es ja normal mit diesem Case, aber auch mit den AirPods kommuniziert, das Software-Update rüberlädt. Was ich mich an der Stelle jetzt frage, ist, laden Sie das Software-Update nur auf das Case und das dann irgendwie das auf die AirPods oder laden Sie es auf beides? Wie stellen Sie sicher, dass Sie, während Sie des Firmware-Updates irgendwie nicht die Batterien leer gehen oder die Verbindung abbricht oder sonst irgendwas?
Ja gut, wie voll die Batterie ist, kann dir das ja über das Bluetooth-Protokoll anzeigen mittlerweile.
Das können die natürlich, ja gut, das müssen die ja vor allem selber nur wissen, quasi, wann sie das Firmware-Update installieren sollen und so. Aber ich habe mir einfach nur überlegt, wie würde man sowas lösen? Ich bin jetzt selber auf keine schlaue Lösung gekommen, außer wirklich alle drei Sachen
erzählen.
Ja. also alle drei haben Bluetooth und man pusht das auf jedes einzelne drauf.
Genau. Und niemandem was sagen, es wird schon funktionieren.
Ja. Vielleicht hat es halt deswegen mal so dann, als stummes Update veröffentlicht.
Genau, geht halt irgendjemand wieder zu so einem Apple-Ding-Store, muss natürlich erstmal angeben für seine AirPods, ob er nicht bei T-Mobile versichert ist, oder für welche Musik das letztes Mal drüber abgespielt wurde.
Was ich mich gerade gefragt habe, geht das eigentlich, dass man AirPods ohne ein iPhone benutzt? Weil die initiale Sync findet, glaube ich, immer mit einem iPhone statt. Erst danach wird es über iCloud hinten dran irgendwie das Token an den Mac weitergereicht. Ja, das ist ja die tolle Magie. Du synkst das nur einmal mit deinem iPhone oder deinem iPad oder so. Und danach ist das auf all deinen iCloud-Geräten quasi bekannt.
Aha, okay.
Das ist eine interessante Frage. Ich habe zum Beispiel zwar andere iGeräte, aber kein iPhone. Mhm.
Naja, aber iPad würde ja auch gehen.
Musst du dann so ein,
ach
musst
so,
du
in so ein, geht auch. Ah, okay.
Ja, oder, weiß ich nicht, aber im Zweifelsfall musst du in so einen Apple Store gehen und so ein Test-iPhone.
Genau, ja. Dich erstmal einloggen mit deinen iCloud-Daten. Genau. Ja, das macht
aber
natürlich
die
total
sind
Sinn.
Zum Benutzen trotzdem nur Apple-only, oder? Ich kann die nicht als Bluetooth-Kopfhörer an ein anderes Gerät bringen.
Mir wurde gesagt, die taugen auch als normale Bluetooth-Kopfhörer. Ich konnte es bisher aber mit meinen Android-Geräten noch nicht nachvollziehen. Es mag aber auch dran gelegen haben, dass die Android-Geräte ein bisschen schwammig waren in dem Moment. Aber also ja. Mir wurde es gesagt, das ginge, weil es der Stack quasi auf Bluetooth obendrauf aufsetzt. Ob das so stimmt, konnte ich bisher noch nicht nachprüfen. Ja.
Okay. Naja.
Andere interessante Details in iOS 10.3, weil deine Leute hier ständig ihre AirPods verlieren. In iOS 10.3 wird es dann ein Feature geben, das Find My AirPods heißt. Da wird quasi immer, wenn die mit dem
das
iPhone reden,
total gut, dass
quasi die Location
piep, piep,
sich gemerkt.
Ach so, okay.
Und
ich dachte, die ganze HDM piept dann einfach so.
Ja, also du kannst dann quasi über die AirPods kannst du dann ein kleines Geräusch wiedergeben lassen, um sie zu finden. Ich weiß nicht, wie laut das klappt, weil das sind ja trotzdem Ohrhörer, ne? Also die sind gedacht, um innerhalb einer Ohrmuschel ein Geräusch zu erzeugen. Es sind keine Lautsprecher.
Die piepen dann so laut, dass alle Hunde in der Umgebung völlig wirr werden.
Du weißt dann einfach so, wo rennen die Hunde weg?
Ja, genau.
Da musst du suchen.
Ja. Ja.
Und und ein anderes interessantes Update, das in iOS 10.3 in der ersten Beta jetzt, glaube ich, drinsteckte, war, ist schon seit einiger Zeit so, dass Apple in iOS auf 64-Bit forciert. Also Apps sollen in 64-Bit kompiliert werden. Und bisher hieß es immer, wenn man eine 32-Bit-Variante einer App startete, dann hieß es, glaube ich, seit iOS 10 oder so, dass das die Performance beeinträchtigen könnte. Weil der Hintergrund ist ja der quasi, dass das OS muss die ganze Zeit einen 64- und einen 32-Bit-Modus bereithalten, um Apps zu starten. Und erst wenn alle Apps nicht mehr 32-Bit sind, oder sein können, dann kann man quasi nur noch Runtime und alles auf 64-Bit auch hart optimieren, so die Aussage von Apple. Und jetzt sind sie sogar so weit gegangen, dass sie dieses könnte langsamer machen, umgebaut haben zu, in einer zukünftigen Version von iOS wird das nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich iOS 11. Bin mal gespannt.
Tja.
Also diese Transition irgendwie, ich habe das nie verstanden, ich habe jetzt nie so krass komplexe Apps gemacht in dem Bereich, aber die Transition von 32 auf 64-Bit bei iOS, das war halt auch so ein Ändern des Toolings und
ja, aber ich meine, es gibt ja viele Apps, die sind einfach die letzten 4 Jahre nicht erneuert worden und dann sind die halt immer noch 32.
Ja, oder wenn du halt irgendwie jetzt zum Beispiel irgendwie ganz viel Low-Level wie heißt das Kit? Da gibt's irgend so ein Kit, das so hardwarebeschleunigte Rechenoperationen und so weiter macht. Wenn du das halt ganz viel einsetzt, da hast du wahrscheinlich einfach allein von den Datentypen her viel Arbeit im Code. Aber
Naja, okay.
So.
Ihr seht schon, wir haben den Matt wieder da, es ist mehr Apple als letzten.
Deshalb gehen wir jetzt zu Android.
Genau, auch wenn der Matt da ist, ist nicht nur viel Apple, da ist auch immer viel Android plötzlich mehr, sozusagen.
Das ist auch tatsächlich, glaube ich, die letzte News aus dem Sektor. Und zwar ist Android 7.1.2 das nächste Maintenance-Update für Android Nougat. Kommt bald. Beta-Programm ist voll draußen und das Einzige, was eigentlich an der ganzen Geschichte newswürdig ist, Nexus 6 und Nexus 9 sind jetzt dann auch damit Geschichte. Also die werden nicht mehr mit dem 7.1.2-Update versorgt, die werden wohl mit Security-Patches versorgt werden, aber keine neuen Android-Fix-Versionen. Was ich schade finde, weil es ist ein Bugfix-Release, also von der
ist nicht ein 8 schon her. Oder so, ja.
Ja, komisch. Also wenn so ein Season 2 oder ein 8 nicht mehr käme, okay.
Ja, und ich meine, wenn das jetzt ein super stabiles System wäre, was keine Bugs hätte, dann okay.
Was Android auf jeden Fall ist.
Ja, dann wäre das natürlich auch okay. Aber das ist ja leider auch nicht so der Fall. Ja, das ist ein bisschen schade. So echt, ist das Nexus 6 schon so alt? Das Nexus 9, krass.
Ja. Die Zeit, ich meine, das Nexus 5 ist auch schon eine Weile draußen. Also raus aus dem
Update. Ja, aber das konntest du ja mit CyanogenMod noch eine Weile.
Dass es das nicht mehr gibt, das hatte ihr schon mal besprochen.
Das hatten wir schon besprochen, aber Lineage OS habe ich jetzt noch nicht getestet. Gab es auch fürs Nexus 5 noch nicht, glaube ich. Also ich habe den Nexus 5 noch,
nach dem, was es da so gibt.
Aber läuft halt noch mit CyanogenMod, weil die fangen erst so an, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Builds erst. Müssen wir mal schauen. Ja.
Ja, ich hatte da die Tage mal geguckt, was es da so gibt und war schon frohen Mutes, weil ich eine Liste gefunden hatte, wo es für ein uraltes Tablet von mir und für das Galaxy S3, was in meinem bekannten Freundes, Verwandtenkreis noch im Einsatz ist, auch Images geben sollte. Und hab da definitiv auf der Agenda, das Lineage mal zu installieren und mal zu schauen, ob man da mit diesen alten Geräten noch weiter Leben einhauchen kann. Es sah von dem, was ich gelesen habe, auf jeden Fall so aus, als wenn die zumindest erstmal ins Bild einen Tag legen, das, was CyanogenMod angefangen hat, weiterzuführen.
Na, hoffen wir mal, dass sie das auch durchziehen können.
Ja.
Ja.
Absolut. Genau, vielleicht als Kontrapunkt zu dem Apple Android kurz eine Linux-News, die mir gerade eingefallen ist, wo ich letzte Woche darüber erfreut war, ist, dass es ein Linux-Mint-Update gibt, was ein KDE-Update auf die neueste Plasma-Version mit sich bringt, was sehr vielversprechend aussah.
Was ist bei dir die neueste Plasma-Version?
5.8?
Ja, das ist nicht die neueste. Die neueste ist 5.9.
Ah, so weit bin ich hinten dran.
Die neueste für Linux Mint.
Genau.
Deswegen frage ich so böse. Das
ist so wie, this is new in Debian Stable. Ah, okay.
Aber Debian Stable, die neue Debian Stable, müsste demnächst auch rauskommen. Jetzt irgendwann im Februar. Demnächst. Also vielleicht nächstes Mal, wenn wir drüber reden, sollte das neue Debian schon da sein. Ja, genau. Plasma 5.9 ist draußen nämlich. Ich habe es heute auch schon installiert. Also mein Tumbleweed hat sich schon heute auf 5.9 geupdatet. Ich habe aber damit noch nichts gemacht. Man hat jetzt ein globales Menü, wenn man das will. Zum Beispiel Wayland-Unterstützung ist besser. Und solche Sachen. Ja. Also wie immer, ein paar neue Features, die man sich angucken kann. Und ansonsten kann man natürlich aber auch bei der 5.8 bleiben, weil das ist ja das LTS-Release. Deswegen werden noch viele Distros darauf eine Weile setzen wahrscheinlich. Genau. Also mein Arch Linux hat auch noch nicht die neuen Pakete, also zumindest nicht im Hauptzweig gehabt gestern. OpenSUSE Tumbleweed hat schon geupdatet auf die neuen. Aber ich habe es halt noch nicht groß verwendet. Also jetzt gerade sitze ich davor, aber ich könnte was ausprobieren. Aber ansonsten habe ich jetzt noch keine von diesen neuen Features wirklich gebraucht, muss ich sagen. Aber kann ja mal sein. Weiß nicht.
Ja, und nach diesem kurzen Ausflug in die interessante Welt der Desktop-Linux-Betriebssysteme geht's wieder zurück zu Android.
Hey, Weltherrschaft.
Die News Linux, ist nicht von mir.
Linux, das Jahr, was, 2017 haben wir, gell?
Ja, aber ihr habt doch, also Linux hat doch schon gewonnen. Android ist doch Daumen hoch.
Ja, es läuft alles auf dieser Welt mit Super Linux. Bis auf diese komische Firma, für die du da arbeitest, die hat irgendwie diese komischen Desktop-PCs.
Gibt doch jetzt auch Bash und
ja, genau. Das ist die Frage, wer da wen infiziert, gell? Das müssen wir noch sehen. Ich meine, es gibt ja die PowerShell jetzt auch für Linux. Also man kann jetzt total alles
endlich Power.
Ja, endlich Power auf Linux. Nee, aber wir kommen dieses Jahr bestimmt an die 5%
Desktop. Knacken die 5%.
Auf jeden Fall.
auf jeden Fall. Gut, ja, was? Worum ging es jetzt? Nächste News? Was
Nokia
war das? Ah, ja.
Bringt ein Android-Handy raus, mal wieder.
Ja, das auch, aber das ist noch also, das ist nicht die News, die ich verlinkt habe. Das ist nämlich viel besser, als sie bringen ein Android-Handy. Nein, sie bringen ein Symbian.
Nein, sie holen das aus der Schublade.
Nee, oder sowas, irgend sowas. Ja, ja, es ist so ein Feature-Phone, so eins mit Tasten. Das fand ich ja viel besser, als sie bringen ein Android-Phone. Das ist ja jetzt schon klar, dass sie Android-Phones bringen. Aber nein, du kannst jetzt wieder so ein echtes altes Nokia mit so Tasten und, kaufen. Jetzt
musst du mich leider gerade darüber aufklären, dass, ob das mit Symbian ist, weil hier steht Android-Smartphones. Aber
ist es ein
also hier, ich zumindest in dem Artikel, den du verlinkt hast, steht nichts von Symbian. Deshalb bin ich gerade ein bisschen.
Aber das ist Nokia.
Aber das ist Symbian. Punkt. Das muss.
Das let me check this. Es ist auf jeden Fall eins, was irgendwie wieder zigtausend Stunden halten soll, mit Tasten, mit so einem 2,4-Inch-Display. hat so eine kleine VGA-Kamera hinten mit LED-Blitz, nach vorne hat's natürlich nix. Und was ist jetzt für ein Betriebssystem drauf? Nokia?
Weil Selfies sind einfach so schlecht. Jetzt vor allem mit einer Kamera, die man da einbauen könnte. Also ich
Nokia.
Also ich meine, es sieht jetzt echt nicht nach Android aus. Es sieht schon so nach Symbian aus, aber
yeah,
es steht halt momentan nirgendwo.
Was ist es denn? Also schön ist noch, dass es gibt es auch als Dual-SIM, wenn man es dann haben will. Steht in der Wikipedia.
Am schönsten finde ich die Bezeichnung also auf der Nokia-Webseite, für den Network-Standard der Network ist 2,5G.
2,5G.
Nein, 2,5.
Ja.
Also wir haben,
ich hab kein, ich
so halb 3G, aber.
Operating System ist Series 30 plus.
Okay, Symbian.
Und das ist
I stand corrected. Ja, alles was so Series heißt, ist immer Syndian.
Nee, warte mal. Not confused with Series 30. Es ist Series 30 plus.
Oh.
Es ist Software plus. Platform and Application User Interface from MediaTek. Used for Nokia branded mobile devices. It's not related. Not related to Nokia's own Series 60 und 40 Plattform. Nee. Und
definiere Symbian.
Nicht J2ME Applications, aber es hat ein Opera Mini eingebaut.
Hä?
Ja, es ist
Bitte?
Series 30 Plus.
Es ist Series 30 Plus.
Na ja, aber es genau. Es ist also.
Wofür ein Opera Mini, wenn ich nur 2,5G habe?
Deshalb ein Opera Mini.
The platform was taken over from Nokia by Microsoft Mobile. Also müsstest du dich da auskennen mit dieser Plattform. Series 30 Plus. Ich habe keine Ahnung. Also
Der Name Symbian, der taucht da nirgendwo auf. Der taucht aber auch bei den ganzen anderen. Also so wie ist das andere? Series 60 war doch früher immer.
Ja, ja, genau. Series bekannt, also 30, 40, 50. Aber das ist jetzt was anderes, glaube ich. Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist jedenfalls kein Android. Die wichtige Aussage ist, es ist kein Android, es ist irgendwas anderes, wo was kein Mensch auf dieser Welt sonst benutzen will wahrscheinlich. Aber wenn man wieder ein billiges Telefon für Oma und Opa braucht, die nur damit telefonieren wollen, die sind vielleicht mit diesem Gerät glücklich, kostet halt auch dann nur, weiß ich nicht, 40 Euro oder sowas. Also, ja, kann man sich überlegen.
Ich liebe einfach jetzt, gerade in diesem Zusammenhang liebe ich Marketingtexte with an impressive 2.4-inch screen.
Impressive. Ja.
What, ist doch auch whatever impressive. Life throws at you. Zum Beispiel Nokia-Telefon.
Nein, aber vielleicht gibt's ja dann einen Markt für. Also muss
oder die Erfindung, thanks to its camera with flash. Alle anderen Kameras haben keinen Blitz. Ah, super.
Ja, und vor allem auch keine irgendwie X Megapixel, sondern nur so eine kleine VGA-Kamera. Reicht ja auch. Man muss es ja auch nicht immer übertreiben.
Ja? Ah, und tatsächlich, ja, Snake ist als Spiel vorinstalliert.
Super!
Snake!
Das ist doch Back to the Future, oder? Back to the
Da glaube ich tatsächlich, dass es da eine ganze Menge Leute gibt, die da sentimental werden und unbedingt Snake wieder haben wollen.
Ja, siehst du, die guten alten Dinger.
Da fällt mir gerade ein Pick ein für nachher.
Gut.
Schön.
Ja, das wollte ich nur sagen. Also klar, sie bauen jetzt auch wieder Android-Telefone oder bauen jetzt Android-Telefone auch und sie wollen irgendwie total hip dabei sein und ganz, ganz viele immer brave Updates bringen und so. Und sind wir mal gespannt. Ja, ist ja jetzt ein seltsames Konstrukt irgendwie, wird ja von Foxconn gebaut, aber die ganzen Patente und so liegen bei
HMD,
glaube ich. HMD, genau, aber das ist ja eine finnische Firma, gell?
Ja,
genau. Das und die haben halt die ganzen Patente und Foxconn baut die in China, so, und steht halt Nokia drauf.
Good. Ja.
Ja.
Let somebody else do it.
Gucken wir mal. Also, kann ja vielleicht, ich brauche eh bald mal wieder ein neues Telefon, gucken wir mal, vielleicht wird es nächstes Jahr wieder mal ein Nokia.
Stell mir das gerade so vor, gehabt. Du gehst irgendwie zum iPhone oder zum guten Android-Smartphone auf so ein Nokia zurück. Tasten drücken.
Ja, das hat früher schon gut funktioniert.
Ich habe Schmerzen in den Fingern, ich muss die Tasten so tief drücken.
Ist die Frage, kann man noch T9 tippen? Kriegt das Gehirn das noch
hin? Ich glaube, das geht dir nicht raus aus den Fingern.
Das ist,
wenn, dann dauert es einen Tag oder eine Woche. Oder?
Das ist halt die Frage. Ja. Das haben wir.
Die andere Frage ist, hat es T9?
Stimmt. Stand nicht. Genau. Muss man schon, kann das T9? Ach gut, die gute alte Zeit. Schön. Auch zur guten alten Zeit kehren die Niederlande zurück. Die wählen jetzt nämlich wieder ohne Wahlcomputer, weil die Wahlcomputer, die sie haben, können gehackt werden.
Aber ich dachte, Hacken ist verboten in den Niederlanden.
Das ist ja egal. Das ist bei uns auch verboten, aber deswegen machen es trotzdem alle.
Wie geht das?
Du tippst was in deiner Tastatur an, drückst Enter.
Ja, aber wie können die das machen, wenn das doch verboten ist?
Du machst es einfach. Du lässt ja einfach keinen dabei zuschauen.
Ja, aber die kriegen dich doch immer.
Immer? Ja, genau. Immer.
Außer du hast eine Skimaske auf.
Dann sehen sie ja nicht, wer es ist. Dann ist deine IP irgendwie maskiert.
IP, oh, ja. IP mit Skimaske maskiert, ja, super. Okay, also sie haben Angst vor Hacks, deswegen rollen sie Wahlcomputer wieder ein und jetzt müsste mir noch kurz das Foto, was bei Heise Online dazu ist, ein kaputtes Fahrrad in Amsterdam dazu erklären. Was hat das damit zu tun?
Ist das
so ein Wahlcomputer? So
wertvoll wie ein kaputtes Fahrrad.
Aber Amsterdam hat halt viele Fahrräder und wenn die, keine Ahnung.
Sie wollten nicht Käse nehmen, weil das war ihnen zu rassistisch, oder?
Haben wir eigentlich eine Compliance-Lampe?
Nee. Aber okay, also sie machen den einzig sinnvollen Schritt aus der Sicht und gehen zu Papertrail.
Genau.
Nur Papertrail.
Ja.
Quasi. Reicht gut.
Auch. Geht ja auch.
Das ist so mal schöne News. Da hat's mal jemand verstanden.
Ja, die Niederländer sind ja auch, wie war das? Second Best?
Ja.
Yes. Also, das Video war echt gut.
Das war ein super Video.
Das müssen wir auch verlinken. Please make Letters be second.
And make Netherlands second. Ja. Super.
Ja. Sehr gut. War ein sehr, sehr schönes Werbevideo für die Niederlande. Ja, doch. Doch. Genau. Dann kommen wir zu Themen. Pickup. Wer oder was ist ein Tick Pickup? Continue. Nextcloud. Kalender. Ach so, hier.
Mhm, Pickup.
Ach so, jetzt.
Wir lassen uns mal das Thema wieder aufgreifen, was wir in der letzten Sendung hatten.
Ich hab umgeheult, dass das irgendwie Probleme gibt. Und du hast es getestet und sagst, alles schnuckelig oder was?
Ich habe Upgrade gemacht.
Und?
Ich habe upgraded von der Nextcloud 9 auf die Nextcloud 10. Ich wäre gerne noch weitergegangen auf die 11, aber das geht nicht.
Das geht nicht.
Und es ist genau das passiert, wie du es gesagt hast. Einige Thunderbirds haben rumgeheult und haben sogar so hart rumgeheult, dass ich die Kalender rausnehmen musste und neu hinzufügen musste. Ja. Interessanterweise haben andere Thunderbirds sich damit zufrieden gegeben, dass man einfach Benutzername, Kennwort neu eingibt. Und
aber
damit
auch
war
das,
gut getan.
Aber auch das ist doch schon zu viel. Warum?
Ja, auch das ist schon viel zu viel. Und die anderen Devices, die ich so mit den Kalendern da verwende, die haben nicht rumgemuckt und nicht. Ja. Und das ist extrem nervig. Das muss also irgendwo in den Tiefen von Thunderbird liegen. Ich habe halt schon eigentlich keinen Bock mehr auf das nächste Upgrade.
Das geht mir leider. Ich
werde es aber trotzdem so schnell wie möglich machen, ja, um da einfach am Ball zu bleiben. Ja. Aber die Thunderbird-Situation ist da absolut unbefriedigend.
Ja, vor allem, weil halt die meisten meiner User, die halt die Nextcloud verwenden, tatsächlich mit Thunderbird rangehen. Und ja, ich hatte es dann auch so, dass ich tatsächlich bei einem die Kalender alle gelöscht habe und neu angelegt habe, weil es irgendwie nicht ging.
Ja. Es gibt, ich habe dann noch was gefunden, man kann, das habe ich aber erst gefunden, nachdem ich das Problem erstmal gelöst hatte, man kann irgendwie die gecacheden Usernames, Passwords löschen und dann müsste das Gedächtnis vom Thunderbird so weit geleert sein, dass das wieder funktioniert. Aber eine wirkliche Solution dazu gibt's nicht. Und leider gibt's auch keine Bug-Reports bei Thunderbird, die da vielversprechend sind, dass da irgendwer auf der Suche ist, um die Situation zu verbessern.
Okay, also meinst du, das ist eher ein Thunderbird-Problem. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass er da so ungehalten reagiert, weil die URL ändert sich ja nicht. Nee. Es ist ja wirklich nur eine neue Nextcloud-Version, aber was ändert sich da? Also, es ist...
Man müsste es analysieren, was sich ändert. Genau, ich gehe davon aus, dass sich irgendwo in den Headern was ändert. Er dadurch realisiert, dass die Gegenstelle anders ist.
Ja, ja.
Er deswegen dann die alten Credentials nicht einfach dahin schickt, weil er sich denkt, oh, vielleicht ist er was Böses. Mhm. Der Benutzer soll mal entscheiden, ob er dem was Neues schicken will.
Mhm. Aber und dann hängt er sich aber auch noch bei dem Schritt manchmal auf. Also das hatte ich auch. Meistens hat es genau gereicht. Du hast eben gesagt, ja, gib mir nochmal einfach deinen Username und dein Passwort ein. Wenn die sich dann aber beim Passwort vertippt haben, dann war es halt ganz aus. Dann kam er irgendwie nicht nochmal klar damit. Sonst reichte es, Username, Passwort nochmal neu einzugeben und dann war es gut. Aber auch das ist eigentlich schon... Ja. Will man eigentlich schon nicht haben. Also insbesondere, wenn man ganz viele User hat, ja. Wenn man nur ein paar hat, kann man denen vielleicht noch Bescheid sagen. Man macht ein Upgrade, der wird dich fragen, gib mal dein Passwort nochmal neu ein. Aber ja, das ist sehr unbefriedigend in der Situation.
Absolut. Und was mich auch dabei nochmal wieder zu der Erkenntnis gebracht hat, dass es keine Alternative gibt. Ich habe ein bisschen geguckt und es gibt einfach keine vergleichbare Suite, die, also es gibt Thunderbird für den Open-Source-Bereich, es gibt Outlook, was von viel zu vielen Menschen benutzt wird und es gibt unter Linux, da kenne ich aber den aktuellen Zustand nicht, es gab mal das sehr, sehr schöne Contact, ich weiß aber nicht, wie das im aktuellen KDE aussieht und wie gut es funktioniert.
Ich benutze Contact auf Arbeit, beziehungsweise habe da die Kalender integriert tatsächlich und da auch OwnCloud-Kalender oder Nextcloud-Kalender und der hat, glaube ich, auch nicht gemeckert. Aber ich müsste gucken, gehen die noch, gehen die nicht mehr? Das ist jetzt die spannende Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob die nach dem letzten Update noch gehen, weil ich sie in Anführungsstrichen so selten brauche, weil ich auch Thunderbird trotzdem noch verwende. Aber es ist halt nett, wenn du einfach auf die Zeit quasi klickst und den Kalender siehst und dann halt noch ob da Termine sind oder nicht.
Ja.
Das so schön integriert ist. Deswegen hatte ich die zumindest auf Arbeit damals direkt mit in den Akunadi-Geraffel mit reingehackt. Ja. Aber ist die Frage, ob die nach dem letzten Update noch gehen. Das müsste ich jetzt checken. Ja, und es gibt noch natürlich Evolution. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der ist auf Evolution umgestiegen und ist damit sehr glücklich.
Das gibt's immer noch. Das ist die Gnome Suite, ne?
Das ist der Gnome Teil.
Da habe ich auch ewig nicht drauf geschaut. Okay.
Genau, also der ist damit sehr zufrieden.
Und weißt du, wie das ist bei Evolution? Gibt's das für andere Plattformen außer für Linux?
Evolution gab es mal eine Zeit lang für Windows. Wir müssen kurz das mit dem Schlüssel klären. Evolution gab's eine Zeit lang für Windows. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Genau.
Okay, das ist auf jeden Fall mal interessant, das mal zu klären. Dass man den Leuten, die interessiert sind, da zumindest mal was an die Hand geben kann, wo man alternativ zu Thunderbird evaluieren kann und sie anschauen kann, ob man damit besser zurechtkommt.
Ja.
Ich glaube, jetzt liegt irgendein Kopfhörer zu nah an dem Mikro.
Okay, dürfte aber hoffentlich nur dich stören.
Okay, ja, wenn es nicht im Stream landet oder in der Aufzeichnung.
Sollte alles gut. Es nicht. Guck mal, Evolution Mail, Evolution Windows. Da kommt man gleich auf so Downloads bei chip.de. Da habe ich ja fast Angst drauf zu klicken. Evolution für Windows. Ja, sag. Oh, guck mal. Und? Er hat er gerade geschrieben hier. Falls uns jemand so einen Check rausschmeißen will, sagt, dass ich auf dem Weg bin. Und die Kiefer. Hast du es ihm gerade gesagt, oder? Nee,
das habe ich noch nicht gesagt.
Dann sag das nochmal, dass Felix gerade geschrieben hat, er kommt. Genau, Felix war heute leider nicht da, aber er hat gerade geschrieben, dass wir hier noch länger drin bleiben können im Check, weil wir nicht abschließen dürfen. Aber er kommt.
Und ja. Rettet euch.
Und rettet uns, genau. Genau. Genau, das müssen wir jetzt noch klären.
Sehr schön.
Genau, sag mal kurz, was ich. Ich muss kurz das mit Felix klären hier nebenbei.
Ach so, alles klar. Dann kann ich. Dann rede ich schon mal über meinen Lesefu, den ich mitgebracht habe.
Ja, wenn das Thunderbird-Thema sonst genau erledigt ist, ich meine, wir können natürlich, oder wenn ihr jetzt noch Hörer irgendwie Ideen haben und sagen, sie haben noch eine andere Lösung, können sie natürlich auch gerne in die Kommentare mal posten. Würde mich auch interessieren, ob es da noch irgendwas anderes gibt.
Ja, oder vielleicht auch, was ihr also als Kalender-Clients benutzt. Vielleicht benutzt ihr ja auch dediziert unterschiedliche Mail- und Kalender-Clients auf dem Desktop.
Achso, wahrscheinlich wegen dem Chat gerade. Jetzt ist er kurz weg. Weiß ich nicht.
Nein, eigentlich nicht.
Ja, du warst kurz weg. Du warst kurz
weg. Ich war weg.
Ja, du musst deinen letzten Satz nochmal
wiederholen. Zusätzlich zu dem, was der Ingo gesagt hat, würde mich vielleicht noch interessieren, wenn ihr unterschiedliche Mail- und Kalender-Clients benutzt und welche das sind. Weil das ja vielleicht auch eine gangbare Kombination sein kann oder vielleicht sogar eine bessere Kombination, weil eine Software, die spezialisiert ist, manchmal ja die Dinge, die sie tut, besser tut als diese großen Suiten.
Also eine Software, weiß nicht, ob die Frage jetzt so generell gemeint war, aber eine Software, die ich für Kalender normal benutze auf dem Mac, ist Fantastical.
Mhm.
Einfach, die hat...
Der kann CalDAV und so.
Ja, der kann quasi alles, was iCal auch kann. So. Und hoffentlich auch mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Ich kenne den Entwickler und die sind soweit ganz fähig und die hat halt so eine, als erstes mal so eine Schnelleingabe gehabt. Das ist eigentlich ganz nette Software. Und das andere ist, ich muss eben für berufliche Zwecke, also berufliches ist bei mir im hässlichen Outlook abgelegt und es geht theoretisch, dass man Exchange-Accounts auch in iCal und auch in Fantastical reinlädt. Es geht aber eben nur theoretisch und praktisch macht das überhaupt keinen Sinn. Das sind die zwei Lösungen, die ich für Kalender benutze und dann habe ich halt Schande über mein Haupt Apple Mail, das aber soweit eigentlich ganz okay funktioniert, wenn man halt so mit iCloud und so arbeitet und das hässliche Outlook für das hässliche Exchange.
Das ist das Traurige irgendwie am Apple Mail, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dass es für die meisten Leute gut genug funktioniert und es deswegen sehr wenig Alternativen auf den iOS-Geräten gibt.
Ja, also genau, also auf dem Mac und auf dem iPhone oder auf iOS-Geräten ist bei mir beides quasi diese App-Verteilung. Ich glaube echt, es ist halt einfach, die Leute wollen sich auch nicht damit beschäftigen. Also das funktioniert gut genug, man kann irgendwie E-Mails damit schicken und die meisten Leute haben bei E-Mails nicht so dieses, oh, das muss alles richtig aussehen oder ja. Ich meine, Encryption und so, ist leider immer noch ein Problem, dass die meisten Leute sich nicht dafür interessieren.
Ja, das ist in der Tat ein Problem.
Und ja.
Genau, aber ihr könnt ja, wenn ihr noch andere Vorschläge habt, ihr Hörer da draußen, könnt ihr gerne mal noch in die Kommentare posten. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen geguckt, ein paar Links, die ich gefunden habe zu Evolution und Windows, die waren dann halt tot. Keine Ahnung, ob das scheint aber nicht mehr irgendwas Aktives zu sein, würde ich jetzt nach der ganz kurzen Klickrecherche hier mal sagen. Ich weiß, da wurde so ein bisschen auch von Novell, wurde es ja eine Zeit lang gepusht, Evolution. Ja, aber Novell gibt's ja so auch nicht mehr. Von daher, keine Ahnung, wie der aktuelle Stand ist.
Ja.
Gut, ja, das ist irgendwie eine unbefriedigende Situation mit Thunderbird, aber ja.
Ja. Ist halt ich hab mittlerweile die Spendenseite von Thunderbird hier daueroffen und werde da in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch mal was in den Hut schmeißen, in der blauäugigen Hoffnung, dass sich da noch mal was tut.
Also ein Update kam wieder die Woche raus, gell, für Thunderbird ist jetzt irgendwie 45.7. Sind ein paar Sicherheitslücken sind irgendwie gefixt worden. Ich glaube, eine neue Firefox-Version kam auch raus, aber zumindest habe ich gesehen, dass Thunderbird geupdatet wurde. Und dass sie die Kalender hart integriert haben sozusagen oder das Plugin immer mit installieren und du es beim ersten Starten ja sagen kannst, ob du es haben willst oder nicht, ist auch noch nicht so lange. Früher musstest du es ja immer direkt mit installieren. Es gab ja dann nochmal so ein Sunbird, so ein Standalone-Variante, aber die wird ja auch nicht mehr weiterentwickelt. Also es ist schon...
Ja, ich habe immer ein bisschen Angst um Thunderbird. Es gab vor einem Jahr, ist das schon, glaube ich, ja auch die News, dass Mozilla versuchen würde, ja, Thunderbird loszuwerden. Genau. Ich halte das Projekt für extrem wichtig, weil es eben so die einzige Alternative da draußen zu sein scheint.
Genau, also die Cross-Plattformen funktionieren. Ja, genau. Genau. Ja, also ich kenne auch viele, die sind glücklich genug damit, sagen wir so. Und wenn ich mir angucke auf Arbeit, benutzen, also von meinen Kollegen benutzen fast alle Thunderbird als Mail-Client.
Was ist denn so der, gibt es das noch so self-hosted Webmailer?
Ja.
Also weil, also ich sag mal so, die Leute, die ich kenne, die nicht irgendwie sowas wie Apple Mail oder Outlook benutzen, die benutzen dann halt gmx.de.
Ja, also kannst du Roundcube benutzen.
Wenn du das tust, musst du da aber einen ganzen Mail-Server dazu betreiben. Und das kann ich ein bisschen verstehen, wenn Leute das nicht wollen. Also ich tue es auch. Ich habe das Ganze aber auch sozusagen studiert. Und dass Leute sich mal also aus Hobby einen Mail-Server hinstellen, wäre wünschenswert, wenn sie dann vor allem auch die Muße haben, sich darum zu kümmern, dass das Ding nicht zu einer Spam-Schleuder wird. Ich bin ein großer Fan davon, dass möglichst viele Leute Infrastruktur selber betreiben. Deswegen vorhin ja auch der Kommentar mit GitLab selber betreiben. Aber bei dem, was man da zwischenzeitlich doch an Zeit reinstecken muss, verstehe ich auch, wenn es Leute nicht tun wollen.
Wobei du dir das holen kannst, das Know-how. Also ich meine, wir betreiben auch einen Roundcube zum Beispiel für unseren Mail-Provider. Kann ich hier mal kurz Werbung einschieben. Also wer für 1 Euro pro Monat ein E-Mail-Postfach mit Roundcube und Nextcloud und sowas haben will, kann auch zu mir kommen. Wir machen das auch. Und da habe ich tatsächlich ein paar Kunden, die benutzen nur den Webmailer. Gibt es. Also gibt so Leute, wie du sagst, die GMX oder web.de auch als die halt gar keinen
Sie sehen halt einfach einen E-Mail-Client.
Ja, nicht. Ja,
also
genau.
Das sehen die einfach
die sehen
auch nicht
halt
als Anwendung.
Die Web-Oberfläche nur. Hm. Und ja, der macht seinen, also ist ein kleiner Shop hier aus Stuttgart, der macht halt alles in diesem Web-Client. Erst vor kurzem hat er mich mal angerufen und gesagt, hier, er will seinen Outlook auch konfiguriert haben und ich war ganz irritiert, dass er erstens das überhaupt kennt, ja, und zweitens, dass man jetzt sowas plötzlich braucht, aber wenn man dann plötzlich Angestellte hat oder so, die wollen dann irgendwelche komischen Sachen wie Outlooks benutzen.
Ein wichtiger Unterschied irgendwie, was Markus gesagt hat, so mit Infrastruktur selber betreiben, finde ich auch wichtig. Ein wichtiger Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie GitLab oder andere Sachen auch wie Nextcloud oder so vergleicht mit zum Beispiel irgendwie einem Mail-Server, ist das halt irgendwie, sage ich mal so, Web-Applikationen. Das ist halt, also das ist moderner im Sinne von, da haben mehr Leute draufgeschaut, so Mail ist halt immer noch ein sehr archaisches Teil, ne?
Ja, also gerade was Nextcloud oder GitLab angeht, die sind ja wirklich Click and Play mit fast.
Ja.
Das ist wirklich gut, auch die Update-Mechanismen, die da laufen und so, das ist wirklich gut und gut dokumentiert, da hast du vollkommen recht. Und ein Mail-Server überhaupt erstmal gut konfiguriert zum Laufen zu bekommen, da ist man... Ja, da ist man erstmal mit beschäftigt.
Ja, vor allem ja, auch eben, jeden Tag bist du damit fast beschäftigt.
Genau, also vor allem, weil ja bei einem Mail-Server im Vergleich, also ich meine, das Schwierige bei einem Mail-Server, so wie ich es mir bisher immer habe sagen lassen, ist unter anderem halt auch richtiges Blacklisting, Graylisting, Whitelisting, ja, so, also Spam, ja. Spam-Protection genau. Im Wesentlichen.
Das ist die Hauptarbeit.
Und das ist halt eher heuristikbasiert als jetzt irgendwie Engineering in dem Sinne, oder? Also
ja.
das verändert sich ständig und da muss man ständig am Ball bleiben und da ist auch viel mit Erfahrungswerten zu arbeiten. Das ist nichts, was man sich mal so schnell kurz anlesen kann oder so, ja, Click-and-Play-mäßig so. Also ist ja nicht einfach so, dass ich mir so wie bei Adblock eine Filterliste runterladen kann nur. Also
ja,
das reicht nicht alleine.
Ja, wobei du natürlich, wenn du die guten oder wenn du mehrere Blacklists einsetzt, also es ist natürlich alles ein mehrstufiges Verfahren, gibt verschiedene Blacklists und liest du dir halt durch, passt es zu dem, was ich gerne einsetzen würde, ja, blocken die vielleicht zu viel oder zu wenig, haben die komische Vorstellung vom Leben, dann nehme ich die vielleicht nicht und so ja, ich setze so 4 Blacklisten tatsächlich hart ein. Wenn jemand auf diesen Blacklisten landet, dann tut mir leid, dann wird er halt, dann kommt er halt nicht rein, dann kommt die Mail halt nicht rein. Und die blocken tatsächlich schon echt viel weg.
Ja.
Und dann kommen ja noch Spam-Prüfung und ganz, ganz viele andere Graylisting. Wenn man es will, kann man einsetzen, muss man nicht. Ich mache es tatsächlich immer noch, weil es doch noch mal 10% der Spam-Mails doch noch mal wegbringt.
Ja, also ich meine, was ich meine, ist ja jetzt einfach im Vergleich, wenn ich jetzt so ein GitLab oder sowas betreibe, da ist das ja einfach ganz einfach geregelt. Ich muss Authentication machen.
Ja.
Das ist eine Tür, da gibt's einen Schlüssel, der passt rein. Das muss ich sicherstellen. Im Vergleich dazu ist es ja so ein, bildlich gesprochen, so ein Mail-Server ist halt ein Briefkasten, ein großer, der steht da. Jeder kann was reinwerfen und ich muss aber bei jedem sinnvoll schauen, passt das oder passt das nicht? Und es gibt halt
keine
nicht so einfache Regeln wie der Username und das Passwort muss stimmen. Ja, das ist ja eine sehr einfache Regel.
Ja, das musst du natürlich auch noch machen, ja. Username,
ja.
Passwort.
Ja, für Authentication für die User, aber ich meine jetzt eher so für das, was auf der anderen Seite reinkommt. Ja, okay.
Aber das musst du natürlich auch machen, weil wenn jemand einen Account kompromittiert und darüber Spam-Mails verschickt, landest du ja mit deinem Mail-Server wiederum auf Blacklisten und kannst keine Mails mehr rausschicken.
Das
ist ja auch noch wieder drum die andere Geschichte.
Ja.
Also das ist schon, so ein Mail-Server zu betreiben, nee, stimmt, es ist Arbeit. Aber mir ist es auch wichtig, das Zeug nicht bei Google abzuladen oder bei irgendeinem Dienstleister.
Unverständlich.
Ja, und da sprechen mich auch tatsächlich jetzt mit den Nextcloud und Kalendern, da sind immer wieder Leute drauf an, wie kann ich denn jetzt da meinen Kalender und die Kontakte, und da sind die Leute doch mittlerweile schon ein bisschen mehr sensibilisiert für.
Zumindest hier in Deutschland, ja. Ja.
Ja, es ist interessant, wie auch Leute auf einen zukommen und sich auf einmal fragen, ich habe doch nur über WhatsApp mit irgendwem gechattet, warum sehe ich dann auf Facebook auf einmal genau die Werbung dazu? Naja, es ist ein Unternehmen, Freunde.
Es gehört demselben, ja.
Und selbst wenn nicht, also das, nicht mal das hält die ja heutzutage davon ab.
Nee, aber gut. Eben, das, was mit diesen ganzen schönen Werbenetzwerken da passiert, das ist ja. Ja. Spannende Vorträge am 33C3 übrigens. Lohnt sich nochmal in die Playlist zu gucken. War das dort? Oder schmeiße ich was durcheinander?
Ich glaube schon, da gab es auch was mit Werbenetzwerken am 33C3. Ja. So, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen auf die Tube drücken, bevor wir hier rausgedrückt werden. Genau, was ist denn hier Documentation Crash Course for Developers?
Ja, das ist ein Lesefu, den ich mitgebracht habe. Mir liegt Dokumentation am Herzen. Ich mag gute Dokumentation lesen und habe darüber auch ein Faible dafür entwickelt, Dokumentation zu erstellen. Kommen, wie wahrscheinlich alle in unserem Metier, zu selten mit der nötigen Zeit dazu. Der Artikel, den ich dort verlinkt habe, geht eben genau darum, worauf man achten muss, was für Fragen man sich sinnvollerweise stellt und selbst wenn man nur wenig Zeit hat, welche Dinge man mindestens dokumentieren sollte, damit derjenige, der als nächstes an das Projekt oder an das, was man dort dokumentiert hat, was auch immer es sein mag, kommt, gut damit umgehen kann und einen guten Start findet. Das ist auch als Auffrischung immer wieder lesenswert.
Ja, weil ansonsten landet man ganz schnell in diesem, weil das ja klar ist, Phänomen. Ne? Also das ist so eines der Phänomene, das ich ständig beobachte, wenn wir gerade irgendwie so...
Mein Code ist meine Dokumentation.
Ja, Code, aber was ich noch viel schlimmer finde, ist zum Beispiel Konfiguration. Und wo finde ich das? Ja. Das ist so Sachen, die bei uns häufiger ein Problem dargestellt haben. Gerade so, wenn man rapide schnell irgendwie was Neues entwickelt und dann passiert das ganz schnell und boah, ja, Dokumentation. Wir dokumentieren das dann, wenn das mal in einem stabilen Zustand ist. Ja, guess what? So erreichst du diesen Zustand nie. Und andererseits eben, ja, Code und Konfiguration richtig dokumentieren, was ja auch häufig was ist, was eben lebt. Und Empathie ist halt auch nochmal wichtig, glaube ich, dabei, sich versetzen zu können in jemanden, der da das erste Mal drauf schaut.
Genau, sich bewusst zu machen, wo der andere herkommt und was für einen Kontext er vielleicht mitbringt. Ja, ganz wichtig. Ja, und genau, diese Vorstellung, wenn es fertig ist, dokumentieren wir, die Branche hat leider immer noch nicht flächendeckend verstanden, dass Software nicht fertig wird. Es gibt den Zustand fertig bei Software nicht. Es gibt Entwicklung, Pflege, Ableben, aber fertig ist nicht da. Ja, also dokumentiert. Dokumentationssysteme in ASCII sind immer wieder empfehlenswert, um dann nochmal auf die Versionsverwaltung wie Git zu sprechen zu kommen. Mittlerweile gibt es da auch sehr bequeme Varianten, wie man daraus alles Nötige generieren kann und nicht unbedingt LaTeX benutzen muss, auch wenn LaTeX immer noch die schönste Ausgabe hat. Aber
LaTeX ist auch fertig.
Gab es nicht kürzlich nochmal einen Release von einem Tech?
Echt?
Mhm.
Hat wieder jemand imaginäres Geld gewonnen bei Donald? ja. Okay. Ich weiß nicht. Möglich ist alles, ja. Aber es nähert sich auf jeden Fall gegen E an, oder wie war das? Ja. Irgend sowas, ne? Oder Pi? Ach, eins von beiden. Irgendeins nähert es sich an. Okay, kommen wir zu Hörspielen, und zwar Kinderhörspiele. Da hat sich jemand mal Bibi, Benjamin und Pippi angeguckt. Ach, klingt total gut. Aber ihr kennt Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so. Kennt ihr euch? Kennt ihr wahrscheinlich, oder?
Ja, großartiger Artikel. Ich freue mich, dass du den verlinkt hast.
Genau, also war mir als, also ich habe Benjamin und so, ja, als Kind total viel gehört. Ich glaube, meine Eltern und auch meine Großeltern sind schier wahnsinnig geworden. Und da macht man sich ja als Kind nicht so den Kopf drüber, welche Werte uns diese Dinger vermitteln wollen. Und wenn man jetzt so mit erwachsenen Augen drauf guckt, sieht das schon mal anders aus. Und hier haben sich ein paar Wissenschaftler mal die Sprache und die Werte, die dort vermittelt werden, also wie ja Rolle von Männern, Frauen, wie politisch oder sozial engagiert diejenigen sind oder auch nicht, mal angeguckt.
Ja, wie öffentliche Ämter und Politiker alles ja, werden.
Genau, der Bürgermeister, genau, bei Benjamin Blümchen und so, genau, dass er immer der Volltrottel da ist sozusagen, aber trotzdem Baumbesetzung und Aktivismus und sowas, die es bei Benjamin Blümchen wohl gibt, sehr genau angeguckt, und dass bei Bibi Blocksberg die Emanzipation, obwohl die natürlich hexen können und total gute Sachen machen können, nicht so weit her ist, mal angeschaut. Ja, liest sich, ist spannend zu lesen. Wie gesagt, habe ich mir als Kind sowieso keine Gedanken gemacht und bisher auch als Erwachsener nicht, aber mal tatsächlich jetzt so im Nachhinein, wenn man sich vielleicht dann auch mal nochmal die alten Hörspiele sich anhört, gut zu wissen, insbesondere wenn man dann Kinder hat und denen das dann auch vorspielt, was man daraus eventuell für sein späteres Leben mitnehmen könnte, ja, und dass man die TKKG ziemlich verkorksen könnte, und deswegen sollte man seinen Kindern nicht geben.
Traue nie dem Bürgermeister.
Ja, also gut, TKKG habe ich tatsächlich jetzt auch nie gehört, aber nachdem ich das gelesen habe, würde ich das auch keinem empfehlen, das durchzuhören.
Das sind einigermaßen spannende Geschichten, aber da ist echt in fast jeder irgendwie so ein Einschlag dabei. Ja, so, also gerade immer so die Araber werden immer so beschrieben. Also generell sind häufig die Ausländer schuld und
okay.
Also werden sehr häufig auch auf äußere Merkmale festgelegt, die so allen da gemein sind, ja, und das ist echt schwierig.
Okay, also genau.
Das heißt schwierig, das ist eigentlich nicht schwierig.
Es ist nicht schwierig. Nee, also TKKG sollte man seinen Kindern dann eventuell nicht zumuten. Also wenn man nicht will, dass sie Rassisten werden, wenn man das möchte, dann, und Sexisten, ja, dann.
Man wird jetzt nicht zwangsweise Rassist.
Nein.
Naja, aber man kann jetzt den Bogen ja schon nochmal anders aufspannen und sagen, dass die aktuelle Politikverdrossenheit daher kommt, dass jetzt die Generation Benjamin Blümchen erwachsen geworden ist.
Du meinst?
Und ihr ganze Kindheit lang erzählt bekommen hat, die Politiker sind sowieso nur korrupte Trottel.
Du meinst, der ultimative Beweis ist, wenn irgendwann im Bundestag nur noch so Törö und Hex ausgetauscht wird, oder? Aber Sie haben noch damals gesagt, nein, Hex, stimmt gar nicht. Zack.
Genau, wobei wir die drei Fragezeichen kann man wohl empfehlen auch noch. Also Benjamin Blümchen ist wohl zu empfehlen, drei Fragezeichen ist zu empfehlen, Pippi Langstrumpf, ja, auch noch, Bibi Blocksberg und TKKG eher meiden. Ja,
Okay. Ist jetzt bloß die Frage, was mit Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina noch ist.
Das ist deiner Fantasie überlassen.
Ach ja, die gute alte Zeit. Ja. Genau, also fand ich interessant zu lesen. Ja, habe ich mir bisher gar keine Gedanken drüber gemacht, was man alles hätte rauslesen können. Hätte man als Kind sich dazu Gedanken gemacht und nicht nur die Geschichten interessant gefunden. Aber da kann man wohl eine Menge merken. Und du meintest ja, Matt, auch
das TKKG war tatsächlich, ja. Also so geschrieben, dass ich mir schon im jugendlichen Alter damals gedacht habe, so, okay, das muss ich jetzt mal ausblenden irgendwie. Also generell waren da sowieso krasse Stories am Werk, aber okay. Andere Sache.
Vielleicht sollte ich mir doch mal welche anhören davon.
Endorsed by as seen on, as heard about on Binärgewitter.
Ist natürlich auch in Anführungsstrichen gut, wenn man sich dann damit auseinandersetzt und das reflektiert. Kann ja auch dazu beitragen, dass du dich dann entsprechend richtig entwickelt hast, weil du dir dann halt Gedanken drüber gemacht hast und gedacht hast, die sind schon ein bisschen komisch.
Man sieht jetzt leider nicht, wie ich die Augen nichts ahnend nach oben bewege.
Du bist zumindest kein Rassist geworden. Gerade so.
Gerade so.
Nee. Von dem her.
Ja. Ist echt blöd eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, dass das halt da teilweise echt krass offensichtliche Botschaften drinstecken und damals niemand den Diskurs geführt hat. Man muss allerdings auch wiederum sehen, zum Beispiel, und ich will das jetzt nicht verteidigen, aber in den Kontext setzen, TKKG gibt es seit irgendwie, glaube ich, Ende der 70er Jahre oder
ja,
so.
Aber das
und
ist
wenn man über Benjamin Frauenbild oder so redet, das war damals anders. Ich will nicht sagen, das war in Ordnung, alles andere als das, aber das war damals anders und deshalb im Kontext der Entstehungszeit betrachtet.
Aber ich meine, Benjamin Blümchen gibt es auch seit 1977.
Ja? Ja. Und wie ist dem sein Frauenbild so?
Weiß nicht, hat er da Elefanten?
Nee, die existieren nicht. Carla Kolumna ist halt die aufgeregte Reporterin.
Ja.
Ich glaube einfach, vielleicht ist es da tatsächlich ausgeblendet. Beziehungsweise man könnte das, vielleicht wenn man jetzt so eine Folge sich nehmen würde, wo sie mit anderen Leuten interagieren und dann irgendwie auf ein älteres Ehepaar treffen, da könnte man es vielleicht dann irgendwie rausfischen. Aber huiuiui.
Ja. Damals wurde zumindest noch Respekt vor dem Alter gelehrt. Und so. Ja.
Gibt's da, werden die eigentlich immer noch produziert? Gibt's da immer noch neue? Interessiert mich schon mal.
Also, oder verkaufen die einfach nur? Nein, da gibt's doch bestimmt neue. Ich meine, es gibt ja mittlerweile CDs auf allen Medien. Das ist doch bei.
Ich habe die als MP3s, deswegen keine Ahnung.
Ah, okay.
Aus dem Internet gefallen.
Die sind sogar bei Amazon Prime.
Stimmt, ja, wenn du das kaufst, kriegst du das theoretisch gleich auch autorippt und so, ja.
Nein, ja, das auch. Aber du hast in deiner Music Flatrate, die dabei ist, sind tatsächlich ein paar Benjamin Blümchen Hörspiele.
Und spricht Benjamin Blümchen schon mit Alexa und bestellt Puppenhäuser und so?
Genau. Alexa, spiel mir Benjamin Blümchen. Also ich kann dir sagen, Benjamin Blümchen als Lokführer, Benjamin Blümchen auf dem Bauernhof, als Feuerwehrmann und als Kinderarzt.
Das klingt jetzt alles nach Sachen, die man nur 2017
machen kann. In Afrika, als Weihnachtsmann im Urlaub.
Als Weihnachtsmann im Urlaub.
Nein, als Weihnachtsmann.
Und das ganze verdammte Jahr bis auf den 24. Dezember bin ich im Urlaub.
Kannst du hier auf Amazon Prime Music.
Auf der Osterinsel.
Tatsächlich.
So,
ja, doch.
Jetzt wisst ihr, was wir die
Kinderhörspiele machen. Nee, also Benjamin Blümchen auf großer Seefahrt 2016. Das Seifenkistenrennen 2016.
Seifenkisten, das
Abschied
ist ein Wort
von Stella 2017.
Wahrscheinlich ist das einfach nur so, dass Kinder solche Worte noch lernen überhaupt.
Also scheint es tatsächlich noch zu geben, ja.
Gut. Umso besser.
Ja. Kommen jedes Jahr tatsächlich
Benjamin
neue.
Blümchen lernt Tierliebe.
Aber guck mal, 100 ist Ottos neue Freundin, also da scheint dann tatsächlich irgendwann mal, da habe ich leider aufgehört. So weit
dieser Schlingel.
Da habe ich nicht mehr Benjamin Blümchen gehört, weil Ottos neue Freundin ist 2005, da war ich schon durch damit.
Da war der
knapp, ganz knapp.
Langsam aus dem Alter raus.
Da habe ich leider nicht
okay.
Da kann ich also nichts mehr zu sagen, wie das Frauenbild in Benjamin Blümchen ist.
Aber eigentlich müsstest du jetzt einen Versuch starten. Wie das sich so auswirkt. Ich kann den Versuch nicht erbringen, sorry. Ich habe keinen eigenen Nachwuchs noch gerade.
Ja, gut, ich probiere das mal aus dann, ja.
Berichte uns davon. Berichte.
Sozialexperiment.
Genau. Filmserie. Okay, ich muss auch, glaube ich, die Wikipedia-Seite einfach nochmal verlinken einfach.
Gut, wie kommen wir auf die aktuelle Zeit? Berichte uns davon. Ja, gut, wenn dazu gerade nichts mehr ist, habe ich noch schnell drei Lesefuß. State of App Development in 2016, eigentlich sollte es wahrscheinlich 2017 heißen, von Bitrise. Bitrise ist so eine Plattform, wo man auch so Apps automatisiert bauen lassen kann, zum Beispiel so generell so Jobs anlegen kann. Und die haben einfach mal so über ihre Datenbestände Informationen zusammengetragen, die eigentlich echt interessant sind zum Verhalten von, also wie zum Beispiel auch, was wir vorher hatten, wie viele Leute sind auf GitLab, wie viel sind hosted, wie viel sind Cloud-hosted oder Self-hosted. Das ist immer so eine Frage, wie rum man es stellt.
Hosted. Wie viele sind hosted?
Genau, und wie viele sind non-hosted? da zeigt sich auf jeden Fall dann eben eine starke Verteilung, dass zum Beispiel Leute, die GitLab verwenden, halt sehr häufig on-premise einsetzen, also eine eigene Installation versus irgendwie jetzt den Cloud-Dienst, was zu begrüßen ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, sich einfach mal anzuschauen. Dann Scaling Open Source Communities ist eine Sache, die mir ganz nah am Herzen liegt. Deswegen, weil ich habe das vorher mit Ingo vor der Sendung gesprochen. Also ein großer Teil dessen, warum ich in langer Zeit jetzt nicht mehr geschafft habe, mit zu podcasten, war eben auch Arbeitsbelastung durch so Sachen wie Open Source machen und einfach generell Arbeitsbelastung.
Schade beim Open Source machen.
Also ich, das war jetzt bestimmt nicht die große Mehrheit dessen, aber der Felix Krause, der Macher von den Fastlane Tools, ist so eine Tools-Sammlung rund um iOS und ich glaube mittlerweile auch Android App Development und Publishing, so dass das einem automatisch Screenshots erzeugt von der App in allen möglichen Sprachen und Gerätegrößen und so weiter. Das sind die Fastlane Tools, ist Open Source, wurde glaube ich irgendwann von Twitter übernommen und jetzt vor kurzem wurde dann Fabric, das zu Twitter gehört, von Google übernommen. Weil Twitter wahrscheinlich Zeug abstoßen wollte, um mal wieder profitabel, Aussichten darauf zu haben, profitabel zu werden.
Genauso las sich die News, dass sie streamlinen
und
wollen.
Ja, einfach streamlining the product und so. Und naja, und der Krause, Felix Krause, der ist jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt dadurch Google-Employee geworden ist, wahrscheinlich schon. Oder irgendwo gerade in so einem Limbo ist. Und der hat mal einen Blogpost geschrieben dazu, wie das für ihn denn war, so die Open Source Community rund um die Fastlane Tools zu scalen. Und da sind eben so interessante Aspekte drin, wie, ja, wenn halt einer zu deiner Community kommt und der hat ein Issue oder einen Pull Request oder so, für den ist das eine Ding und das ist das Wichtige. Und du bist halt der Maintainer und du hast irgendwie vielleicht hunderte oder so von den Issues. Und natürlich ist da ein Missverhältnis da. Eine Sache, die ich dazu gerne noch sagen möchte, ist, ich glaube, er hat das so aktuell nicht geschrieben. Wenn man Open Source macht in zum Beispiel jetzt einem großen Unternehmen, dann hat man immer eine Diskrepanz zwischen dem, was die Community will und das, was das Unternehmen davon will. Das Unternehmen macht Open Source mal mehr, mal weniger aus der reinen Liebe zur Offenheit. Und da, also quasi, was ich sagen will, ist der Maintainer von so einem Open Source Projekt, der ist dann quasi häufig diese klebrige Masse, die zwischen diesen Anforderungen der beiden Seiten steckt und das kann auch ganz schön fordernd sein.
Ja klar, und ich meine, du brauchst nicht Open Source machen, wenn du dich nicht auch ein bisschen auf die Community einlassen willst. Also genau. Ich meine, dann kannst du es auch sein lassen.
Genau. Und also einfach so kleine Details auch wie, irgendjemand fordert irgendein Feature und hat einen Pull Request dafür und dann merkt man so, ja, wir haben an dem Feature insgeheim schon eine Weile gearbeitet wegen irgendeiner anderen Sache, wir durften nicht drüber reden, weil halt Big Enterprise und so oder einfach so, passte halt nicht zu den Unternehmensrichtlinien in dem Moment. Und jetzt müssen wir dem seinen tollen Pull-Request und die Arbeit, die er sich gemacht hat, quasi wegschmeißen, weil wir haben halt genau das Gleiche gemacht oder wir haben es etwas anders gemacht, sodass wir nichts von dem, was er gemacht hat, verwenden können. Das fühlt man sich immer schlecht bei, aber und nicht zu guter Letzt, nicht vergessen, wenn jemand Open Source macht im Unternehmen, der muss natürlich trotzdem die ganze Zeit an sein Management reporten. Also es ist nicht nur so, nur weil ich jetzt der Maintainer oder jemand der Maintainer von einem Open Source Projekt ist, dass der die Richtung alleine vorgibt oder so.
Freifallschein sind doch sehr, sehr
und sich
selten.
Nur um dieses Projekt kümmert. Dann das nächste war Making the Most of Remote Work. Das von einem Mitarbeiter von PSPDFKit. Das ist eine Firma, ein Tool, die...
Die auch auf GitLab setzen?
Ich glaube nicht.
Nicht?
Nee, witzigerweise hat der Peter Steinberger, durch den habe ich den Fail von GitLab mitbekommen und der meinte dann so, naja, ich glaube, wir bleiben noch mal kurz bei GitHub, bis die ihre Probleme da behoben haben. Die sind remote und der hat da mal einen Blogpost geschrieben, wie es sinnvoll ist, quasi für ihn remote zu arbeiten.
Ja, warten wir noch die halbe Stunde auf Felix oder was machen wir?
Müssen wir dann wohl.
Gut. Sag ich mal Bescheid.
Ja, einfach so Dinge wie mache ich das Richtige aus der Location, wo ich hingehe, wie kriege ich das richtig hin, dass ich Überlappung mit dem Rest meines Teams und so weiter habe, wie kriege ich es hin, dass ich trotzdem noch richtige Work-Life-Balance quasi hinbekomme, Zeit bekomme, um abzuschalten. Solche Dinge sind eben sehr wichtig, hat der, glaube ich, sehr gut aufgeschrieben da. So. Jetzt weiß ich gar nicht, Markus, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich höre gespannt zu. Coole Picks. Direkt mal in mein Instagram.
Das ist schön. Ich bin jetzt hier alleine und mit dem Chat alleine.
Nein, bist du nicht.
Sehr schön. Ich hatte
nur einen kleinen Hassel mit meiner Mute-Taste. Oh je.
Die Mute-Taste war aktiviert. Ja, ich habe gesehen, dass du gemutet warst. Ich wusste noch nicht, warum. So, aber das ist doch perfekt. Wir kommen nämlich zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Mimimis.
Genau, aber mein Mimimi, ich war schon in die nächste gerutscht. Mein Mimimi ist, wie vorhin schon angerissen, bei den LG-Monitoren, dass ein Late 13, also ein von Ende 2013 stammendes MacBook Pro an einem 4K-Monitor nicht so flüssig läuft, wie ich mir das wünschen würde oder ich mir das erhofft hatte. Es ruckelt, also, es stürzt ab.
Also meinst du jetzt mit flüssig laufen die Bildwiederholrate, dass das nicht genug Leistung bringt oder ist es einfach instabil?
Es ist also zum einen ist instabil. Ich habe die Vermutung, dass das an dem Ding liegt und ich habe das Gefühl, dass die Grafiklast, irgendeine Last ist viel höher, so dass Eingaben verzögert auf dem Display ankommen und dass Scrolling nicht flüssig ist. Also es ist nicht die Bildwiederholrate. Bildwiederholrate wäre, glaube ich, wesentlich subtiler, ja. Genau, und verschmerzbarer. Ja, ich denke, ich werde am Wochenende nochmal so eine Probe aufs Exempel machen und einen anderen Monitor nochmal rausholen. Und vielleicht drängt mich das aber doch schneller als gewollt zu einem neuen Laptop.
Okay.
Mal schauen. Oder ich finde noch das Rezept, ich rede da im Moment sehr viel drüber und sehr laut drüber, vielleicht kommt auch irgendwann noch einmal in die Ecke und sagt mir, ach ja, du musst übrigens noch hier da diesen Haken durch die Lasche ziehen und so.
Bist du jetzt tatsächlich irgendwie sowohl auf Seite quasi von macOS als auch von dem Display nicht groß, was man tun kann?
Ich auch nicht.
Du kannst halt detaillierte Display-Auflösungen, Einstellungen, Bildwiederholraten auswählen, das ist dir bestimmt bekannt und alles andere. Ich meine, ne, also Treiber und Zeug, das ist halt bei macOS dabei und Tweaking ist nicht. Weil
ja, genau.
It works perfectly as advertised. Ne? was Apple so macht,
Leute, wir müssen aufhören.
Das ist schade.
Ja. Und wir müssen die Picks leider weglassen.
Die Picks sprechen alle für sich selbst. Das sage ich jetzt immer so. Ich glaube, das kann einfach jeder einfach anklicken. Ja. Hier muss man gar nicht viel zu sagen. Trump's Drawing.
Ja, Trump's Drawing, genau. Und Roller Rooster Tycoon. Klingt interessant, können wir ein andermal vielleicht machen. Genau. Wir müssen leider gehen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Alle Geräte.
Genau. Und wir hören uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Dann eventuell an einem Montag oder Dienstag. Nicht an einem Donnerstag, weil passt irgendwie nicht. Aber folgt uns auf Twitter, dieser großartigen Plattform.
Ja, wenn ihr auch mal von uns 140 Zeichen Hass hören wollt.
Oder Liebe.
Liebe, ja.
Dann,
Liebe
von uns. Dann, genau, sehen wir uns da wieder. Dann bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.